Vielen Dank. Vielen Dank und guten Morgen. Schön, dass wieder so viele Menschen heute zu unserem Hospice Talk gekommen sind. Schön, dass Sie da sind. Das Thema scheint Sie zu bewegen. Das ist gut, dass Sie kommen. Aber ich sage es Ihnen gleich, es gibt hier keine Rechtsberatung. Nicht, dass Sie meinen, Sie können jetzt hier sich dann immer auf den Herrn Putz berufen und sagen, der hat mir das aber gesagt. Aber wir wollen Sie natürlich informieren über dieses Thema. Bevor es aber losgeht, habe ich auch noch eine freudige Nachricht zu verbringen. Und manchmal stehe ich ja hier und habe irgendwelche Schecks dabei für den Hospizverein. Heute nicht, weil ich nicht für den Hospizverein gesammelt habe, aber für eine andere Einrichtung. Ich hatte Anfang Januar Geburtstag und ich habe ein wenig im größeren Kreis in kleinen Gondeln im Fichtelgebirge gefeiert. Und wie das halt so ist zum Geburtstag, Sie haben ja schon so alt, man kriegt meistens Dinge, die man nicht braucht. Und das wollte ich mir ersparen. Ich habe ja schon alles, mir braucht mir ja nichts schenken und habe meine Gäste gebeten zu spenden. Und nachdem ich im Fichtelgebirge gefeiert habe, da gibt es in Bad Berneck, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an den Kuraufenthalt in den 50er, 60ern, ja. Wo Bad Berneck eines der angesagtesten Orte war, da ging es rund, da hat jeder was erwischt. Und dort steht das, das ist ein komplizierter Name, obwohl es ganz einfach ist, der Wünschewagen vom Hospizmobil vom BRK Bayreuth Bad Berneck. Ein langer Name, Sie kennen das, ein Wünschemobil, wo der letzte Wunsch noch erfüllt wird. Und ich habe gesagt, bitte spendet für diesen Wünschewagen, damit wir anderen Menschen Wünsche erfüllen können. Und dann hat eine gute Bekannte ihren Chef angehauen und gesagt, Chef, da können wir doch aber spenden. Und dann hat der Chef der Firma Akemi damals 3.000 Euro locker gemacht. Das war schon ein guter Grundstein. Und der Rest meiner ganzen Gäste, wir haben insgesamt 11.000 Euro gesammelt. Und konnten, danke, und konnten so 14.000 Euro diesem Wünschewagen übergeben. Die haben sich tierisch gefreut, weil da im tiefsten Fichtelgebirge schaut immer keiner so hin. Und es ist natürlich auch ein bisschen ein Ansporn und eine Anerkennung an die Ehrenamtlichen, die diesen Wünschewagen betreiben und durchführen. Die haben sich also das sehr gefreut und ich mich auch, dass wir was Gutes tun können und meine Wohnung ist nicht vollgerümpelt mit irgendwelchen sinnlosen Geschenken, sondern da tut man was Gutes und da habe ich viel mehr davon, wenn ich weiß, dass wir jetzt ganz viele Wünsche erfüllen können. So, und bevor es losgeht, Herr Putz wartet schon, ich habe noch eine kleine Geschichte gefunden in meiner Lieblingszeitung der Zeit, die ist so schön gewesen. Beim Einkaufen steht da, hat ein Thorsten Eifler aus Haar, aus Bayern geschrieben. Beim Einkaufen, warten Sie mal, das dreht sich jetzt einfach weg, das sollte es nicht tun. Beim Einkaufen vor dem Kühlregal. Eine klein gewachsene ältere Dame fragt, ob ich ihr ein Joghurt aus dem oberen Fach reichen könnte. Ich händige ihr das gewünschte Glas aus, sie bedankt sich mit einem Lächeln. Und wenn Sie etwas von unten brauchen, dann geben Sie mir Bescheid. So einfach kann das Zusammenleben sein, aber schwieriger ist das Verlassen und dass man da alles richtig macht. Und deshalb, ich will so sterben, wie ich kann. Dieser alte Spruch von, du darfst, Sie erinnern sich, ne? Ich will so leben, wie ich kann. Haben wir heute einen Fachmann da, Medizinrecht, und ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Herr Putz. Dankeschön. Ich sehe, man hat Ihnen einen, hallo, ganz stolz, es ist keine Treppe, es ist eigentlich sinnlos, was man da hingestellt hat.
In einem Alter entsprechend.
Nein, im Alter nicht, im Alter wären Sie da raufgesprungen. Nehmen Sie Platz, bitte. Herr Putz, schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, die weite Reise auf sich genommen haben. Sie leben ja in einem schönen Land. Also noch ist es schön, mal schauen, wie es weitergeht.
Das ist die Frage, wie es weitergeht.
Er kommt aus Kärnten, also leben Sie, ne? Ihr Lebensmittelpunkt ist Kärnten. Eine schöne Region, gibt's gar nichts zu sagen. Das Politische lassen wir jetzt einfach mal außer Acht. Aber Sie eigentlich kommen Sie aus München, richtig?
Richtig.
Richtig. Und da haben Sie auch noch Ihre Kanzlei?
Die Kanzlei ist in München und ich bin von ersten Tag an in München. Ich bin zwar Südtiroler Vorfahren, aber in München geboren und in München gewesen und in München studiert und in München geblieben, bis jetzt die Auswanderung nach Österreich erfolgt.
Aber wenn Sie aus Südtirol kommen, warum sind Sie nicht lieber nach Südtirol?
Der Grund sitzt da.
Ah, Ihre Frau, sehr gut. Das ist natürlich ein Grund, da kann man nicht abweichen davon, da haben Sie völlig recht. Und es ist ja auch wirklich schön. Gut, Sie sind Anwalt für Medizinrecht. Jetzt wäre meine erste Frage, wie kommt man auf die Idee, als junger Mensch Richtung, also Juristerei studiert man. Und wie kommen Sie aufs Medizinrecht?
Also ich wollte immer Arzt werden, habe aber die Abiturnote nicht gehabt. Und mein Vater hat gesagt, dann machst du gefälligst das, was man mit der Note machen kann. Also habe ich gesagt, ich möchte Journalismus machen. Dann habe ich Berufsberatung gesagt, machen Sie Jura und Politik. Dann habe ich Jura und Politik studiert und fand Jura so fürchterlich langweilig und schrecklich trocken. Und dann habe ich gedacht, da kannst du noch irgendwas anderes schaffen und habe in der Referendarzeit, da war man dann 8 Jahre vom Abitur weg, Medizin begonnen zu studieren, noch 6 Semester, bis ich das bei beginnender Kanzlei und beginnendem Kinderwunsch an den Nagel gehängt habe. Aber ich habe sehr viel im Krankenhaus gearbeitet und dann bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin.
Okay, also ich frage jetzt nicht, wie schlecht die Note war, dass man Jurist wird. Aber ja, so schlecht kann es ja gar nicht sein.
Ja, nein, gab's kein, gibt nach wie vor kein Numerus Clausus. Das ist ein Sammelbecken. Punkt, Punkt, Punkt.
Jetzt wundern wir uns nicht mehr bei manch einen Anwalt. Und Politiker, weil er hat ja auch Politik studiert. Ne? Da fährt auch jeder ran, oder?
Gut, im Prinzip habe ich Zeitung gemacht. Ich habe nur ein Zeitungsvolontariat gemacht. Also ich wollte in die Presse, bis ich gemerkt habe, wie seriös da das meiste ist.
Ich werde es nicht weiter kommentieren. Aber Sie haben es jetzt so eine durchaus Berühmtheit gebracht. Also nach Ihnen sind ja Gerichtsurteile benannt worden. Das ist ja also nicht offiziell, ne?
Doch,
durchaus. Ja, offiziell heißt also, das so.
Es gibt, ich habe gerade neulich großen Geburtstag gefeiert und da war meine angestellte junge Anwältin und die sagte, im Studium habe ich das Putzurteil lernen müssen und jetzt bin ich bei ihm angestellt. Das ist schon, das ist das Putzurteil. Das ist eines und die anderen Urteile heißen die nach mir. Das sind nur Grundsatzurteile. Aber es ist immer da, wo es im, gerade im Medizinrecht Protagonisten gegeben hat, die ihren Kopf hingehalten haben. Das ist das Hacketal-Urteil und das ist das Wittig-Urteil und das Putz-Urteil. Und das sind halt da, wo die Persönlichkeiten berühmt wurden oder waren und sich was getraut haben.
Immerhin, ein Urteil und ein Putz-Urteil. Nach mir ist nur ein Konferenzraum benannt. Ja, aber hier in Fürth, bei der ABF-Apotheke.
Kann ich nicht dienen.
Da, so weit sind Sie noch nicht, ne?
Nein.
Die ist aber nach Waltraud und Marieche benannt. Das ist also nicht so. Ich habe auch eine Joggingstrecke im Stadtpark. Aber das, aber Putzurteil im ersten Moment, manche Ehefrau spricht auch ein Putzurteil zu Hause. Zum Ehemann, aber darum geht es.
Das ist denkbar, weil ich das auch gemacht habe.
Ja, aber gut, dieses, und das, wenn wir schon sind bei diesem sogenannten Putzurteil, da ging es ja doch ans Eingemachte und viele waren da sehr
irritiert,
erschrocken. Mhm. Was erlaubt sich dieser Mensch? Wenn wir vielleicht mal auf dieses Beispiel eingehen, um was es da eigentlich ging. Es ging ja um eine sterbende Mutter.
Ja, man muss sagen, kurz vorher, bevor wir den Fall bekamen, hatten wir das Urteil erreicht, dass ein Pflegeheim nicht gegen den Willen eines Menschen den an die Magensonde hängen darf. Und das hatten wir erreicht und es ging durch die Presse. Und daraufhin meldete sich eben die Tochter dieser jener Mutter, die Elke Glor, und hat gesagt, ja, das ist ja bei meiner Mutter genauso. Die hören nicht auf mit der Magensonde, die ist ja nur noch ein Häufchen Elend und ich möchte erreichen, dass man da die Magensonde abstellt. Das war damals, ich kann mich gut erinnern, unser 160. Fall mit Magensonden, weil es eigentlich der häufigste Fall ist. Es wird einfach Magensonde völlig gedankenlos immer weitergemacht. Naja, und dann begann halt die lange Verhandlung mit dem Pflegeheim. Es war zwar nicht Bad Berneck, aber es war hinterster bayerische Ecke, da, also früher war da direkt dahinter die sogenannte Zonengrenze bei Bad Hersfeld. Und dann hatten wir dann so Sachen gehört, das glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass das hier geht und so weiter. Und das haben wir dann durchgesetzt, bis es endlich ging mit Austausch von Pflegepersonal und die Kinder durften im Zimmer sein und die Magensonde durfte nicht mehr befüllt werden. Und dann ging es Freitag vor Weihnachten. Und da war auch die Frage, macht man sowas vor Weihnachten? Und Frau Glor hat so nett gesagt, lieber Herrgott, nimmt keine Rücksicht auf Weihnachten. Und dann sollte die Frau also so sterben dürfen, wie es überall läuft, wo die Magensonde eingestellt wird, medikamentös, vorsorglich abgelegt, tief im Koma, also tief im Koma seit 5 Jahren. Und dann kam plötzlich, ich war gerade auf der Autobahnfahrt nach Hause, ich soll sofort anrufen, da ist jemand vom Heimkette, also eine private Kette, die sind die schlimmsten. Mit den Katholischen haben wir überhaupt keine Probleme. Die lassen die Leute noch zum Herrgott. Aber nein, das geht ja nicht, das geht überhaupt nicht. Und dann soll ich anrufen. Dann hieß es, wenn ich nicht in 10 Minuten die weitere Fortführung der Magensondenernährung wieder genehmige, dann schmeißen sie die Kinder raus und machen es selber. Und dann muss man handeln. Weil wenn die Kinder draußen sind und dann kommt irgendwie Polizei und dann sagen die, wer hat hier Hausrecht und so, das dürfte nicht passieren. Ich habe gesagt, schneidet die Sonde durch. Und das haben die Kinder gemacht. Und dann war mir schon klar, dass dann habe ich noch die Polizei in Bad Hersfeld angerufen. Der hat irgendwie nicht verstanden, was ich da erzähle, weil ich dachte, die kommen jetzt. Aber es kam dann die Kriminalpolizei, alarmiert von der Staatsanwaltschaft in Fulda. Und dann lief eine Maschinerie an, also Kinder erstmal festgenommen. Weil ich war inzwischen am Christkindlesmarkt in Nürnberg. Es war ja kurz vor Weihnachten, wir haben einen Nürnberg-Ausflug gemacht. Und dann habe ich also mit dem Polizisten telefoniert, habe gesagt, ich habe die Verantwortung, ich habe das angeordnet. Dann hat er gesagt, dann eröffne ich Ihnen, dass Sie als Beschuldigter geführt werden. Und ich habe das alles nicht ernst genommen. Ich habe gesagt, ja, Sie können mich gern festnehmen, wir können uns hier beim Christkindl treffen, wir müssen ihn ja irgendwie finden. Und dann hat er nur gesagt, Sie werden ja wohl einen festen Wohnsitz haben und hat einen Hörer aufgelegt. Und dann habe ich noch mit den Kindern telefoniert, die wurden dann nach Anhörung wieder auf freien Fuß gesetzt. Aber die Frau wurde in eine Klinik gebracht, da stand 2 Polizisten vor der Tür, die Kinder durften nicht mehr zu ihr, die haben sie nicht mehr lebend gesehen. Und das Ganze war erstmal Funkstille. Und dann ist sie unglaublicherweise von selber gestorben. Sie hat natürlich wieder eine Magensonde bekommen. 5 Tage später ist sie trotz neuer Magensonde gestorben, weil sie einfach am Ende war. Da mussten wir uns dann auch solche Dinge anhören wie, na, hätten Sie das nicht noch abwarten können? Muss das dann sein, dass man da, ja, es muss sein. Also es gibt nicht ein bisschen Körperverletzung. Das geht nicht. Und dann dauerte es lange, lange, lange. Wir haben natürlich das Heim angezeigt und leider nicht die Staatsanwaltschaft. Wir hätten die Staatsanwaltschaft anzeigen müssen. Damals habe ich das noch nicht so gesehen.
Sie haben das Heim angezeigt wegen?
Ja, weil die wieder die Ernährung aufgenommen haben. Und weil sie es versucht haben und weil sie es uns verboten haben. Es war damals die Klinik, die die Sonde installiert hat, die konnte ich nicht anzeigen, weil die hat es im Auftrag der Staatsanwaltschaft gemacht. Ich hätte die Staatsanwaltschaft anzeigen müssen, das ist mir schon klar. Aber dann kam halt immer so Bericht, die Akteneinsicht geht noch nicht, ist noch zu früh. Was wir auch übersehen haben, wir waren damals noch relativ naiv, dass da zwischen ein zweites Aktenzeichen ist. Und das erste Aktenzeichen war gegen das Heim, das zweite war schon gegen mich. Und dann irgendwann bei Akteneinsicht haben wir noch nicht bekommen. Dann kam der berühmte Zustellbrief, den kennen Sie alle, so Postzustellungsurkunde. Den kennt nur kein Anwalt, weil in der Anwaltskanzlei wird nicht so zugestellt. Und so eine Zustellungsurkunde in der Anwaltskanzlei, das gab es nie. Aha. Und dann kam eine zitternde Anwaltsgehilfin und sagte, Herr Putz, das ist für Sie. Und da war die Anklage wegen versuchter Tötung. Und ja, dann kam sie in Fulda zur Erstverhandlung vom Schwurgericht. Ging schon ans Eingemachte. Ich merke auch, dass eine Gänsehaut sich breit macht. Und beim Schwurgericht hat die Staatsanwältin auf 3,5 Jahre ohne Bewährung plädiert, weil ich nicht einsichtig bin. Und der Bankräuber, der gesteht und sagt, es war eine Scheiße, ich habe das gemacht, weil wir in der finanziellen Notlage waren, ich mache das nie wieder, der kriegt ja Bewährung. Der muss ja nicht die Härte des Vollzugs...
Aber Sie, weil Sie gesagt haben, nee, das war richtig...
Ich war renitent und uneinsichtig. Ja. Und dann habe ich eben, also ich muss zugeben, nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft habe ich so doch ein bisschen Nervenzusammenbruch bekommen. Und dann kam das Plädoyer meiner Anwälte und dann kam am nächsten Tag die Verurteilung. Ein unglaublich lieber Richter, der mich aber nie anschauen konnte. Und der hat dann gesagt, also eigentlich ist das ja Tötung und das ist ja 15 Jahre und dann ist es aber versuchte Tötung und dann sind wir Abmilderung so auf 10 Jahre. Und dann sind besondere Umstände, hat er immer runter, 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 bis er endlich auf 18 Monate war, weil er wollte mir meine Berufsausübung erhalten. Die hätte ich an den Nagel hängen können, wenn ich da... Und dann hat er mich also verurteilt, also das Schwurgericht. Und dann sind wir zum Bundesgerichtshof gegangen und dort gab es das berühmte Putzurteil, wo ich freigesprochen wurde mit der Begründung, es war nicht nur erlaubt, es war zwingend nötig. Ich musste so handeln.
Okay, das müssen Sie jetzt erklären, Herr Putz. Warum war das zwingend notwendig? Wir müssen natürlich vorausschicken, es gab eine Patientenverfügung von der Dame?
Gab es nicht, es gab den mündlichen Willen, der wurde aber nie bezweifelt. Also der ist ja im betreuungsrechtlichen Verfahren festgestellt worden. Also den Zirkus hatten wir ein Jahr lang hinter uns, also bis das mal alles sicher war. Es ging nur um die Frage, abschalten, Pflegeheim wollte nicht. Und ich habe gesagt, ab dem Moment, wo der Wille feststeht, ist die weitere Versorgung mit der Sonde eine strafbare Körperverletzung. Und wenn Ihnen jemand dauernd auf den Kopf haut, dann rufen Sie auch nicht den Polizei, sondern schmeißen Sie ihn raus. Das ist Selbsthilfe. Also das ist relativ banal. Oder ich sage immer als Beispiel, wenn Ihnen jemand einen obszönen Gartenzwerg in den Vorgarten stellt, dann fangen Sie doch nicht ein Unterlassungsverfahren an, sondern Sie nehmen den weg und schmeißen in die Tonne. Selbsthilfe ist keine Selbstjustiz. Also, und das ist mir auch bestätigt worden, dass es völlig richtig und geboten war. Wenn ich als Anwalt sehe, Selbsthilfe bringt, zumindest einmal erst einmal, man weiß ja nicht, was dann passiert, dann muss ich das machen und kann doch nicht sagen, wissen Sie was, wir machen einen Antrag auf einstweilige Verfügung, den kriegen wir dann wahrscheinlich so im Januar und dann haben die aber Beschwerdemöglichkeiten und bis dahin läuft die Sonde natürlich weiter. Man kann ja nicht abschalten und dann klären und so weiter. Das ist völlig untaugliche Mittel. Der ganze einstweilige Rechtsschutz am Lebensende funktioniert nicht oder er funktioniert brutal. Also man darf man ja hier gar nicht laut sagen, wenn Sie mit einstweiligen Rechtsschutz in diese Verfahren reinhauen, meistens erbitterte Anwälte von völlig empörten Angehörigen, dann wird erstmal weitergelebt.
In welchem Jahr war das?
Gut, das muss ich gerade vorher nochmal nachschauen. 2010 war das Urteil im BGH, 2007 war Fullach, das war glaube ich 2003 oder sowas. Also es war damals zwar gerade klar, nee, das war sogar noch früher, das war später, das war 2006 war das Urteil im Kiefersfeldner Fall, da haben wir geklagt, dass das Heim nicht weiter ernähren darf, wenn es der Patient nicht will. Das Heim haben wir auf Unterlassung verklagt. Ich meine, wenn Sie ständig über mein Grundstück fahren mit Ihrem Auto, dann verklage ich Sie auf Unterlassung. Das ist auch völlig normal. Wenn Sie mir eine Sonde reinstecken und da ständig was reinschicken, dann verklage ich Sie auf Unterlassung, also die Eltern des Patienten. Das haben wir gewonnen. Dann haben wir gesagt, das ist alles klar, es gibt eine Einheitlichkeit des Rechts. Was rechtlich im Zivilrecht geboten ist, muss im Strafrecht bei Verstoß zur Strafe führen und Unterlassung und so weiter. Wir haben ja jetzt erst 17.09.2024 europäisches Gerichtshofsurteil, das ist die Spitze und das Ende der ganzen Rechtsprechung, das für Missachtung der Patientenverfügung Schmerzensgeld und Schadensersatz gibt. Das ist die nächste Logik.
Ja, was ein gutes Urteil ist, aber jetzt bringt ja den Betreffenden nichts mehr Schmerzensgeld.
Ja, nein, aber der Zukunft. Wir arbeiten ja nicht nur für die endlich sterben dürften, sondern für die in Zukunft nicht sterben dürfen.
Aber was hat das Heim bewegt, dir die Magensonde zu legen, wenn doch eigentlich durch die mündliche Äußerung?
Ja, die Magensonde liegt ja, wenn Sie Ihren Schlaganfall bekommen. Und dann liegt sie in der Intensivklinik, und dann liegt sie in der neurologischen Reha, und dann liegt sie im Pflegeheim. Und dann ist es auch noch gerechtfertigt, weil dann die Ärzte sagen, na, das ist noch nicht so klar, ob es da nicht noch eine Besserung gibt. Und dann ist sie immer noch gerechtfertigt. Das ist ja das heißeste Thema. Ab wann ist sie nicht mehr gerechtfertigt? Das Thema ist dann uninteressant, wenn Sie jedenfalls schon jemanden haben, der da 5 Jahre liegt und ärztlicher Konsens ist, eine Besserung ist ausgeschlossen. Das heißt, ausgeschlossen ist in der Medizin nie etwas. Das ist auch eine sehr philosophische Sache. Da kommt dann, es hat schon von mir aus einen unter 50 Millionen gegeben, der ist wieder aufgewacht, dass das eben auch kein ethisches und kein rechtliches Argument ist. Denn dann muss ich alle anderen von den Millionen so behandeln, dass sie vielleicht wieder aufwachen können. Geht auch nicht. Also es hat auch ein Mengenproblem, ist in der Ethik immer mit drin.
Das ist klar, ja. Aber ich habe in meiner Patientenverfügung eigentlich auch immer den Fall, dass ich sage, wenn ich nicht mehr heilbar bin, möchte ich auch keine lebensverlängernden Maßnahmen.
Dann müssen Sie den Arzt fragen, bin ich nicht, ist Papa nicht mehr heilbar? Und dann sagt er, in der Medizin, oh je, da, was wir schon erlebt haben.
Ja, und genau davor haben wir ja alle Angst.
Ja gut, aber deswegen ist eine gute Patientenverfügung auch so formuliert, wenn ich aller Wahrscheinlichkeit nach, ich sage es jetzt verkürzt, nicht mehr heilbar bin, also das ist auch wieder ein schlechter Begriff, aber wir wissen, was wir meinen. Und dieses aller Wahrscheinlichkeit nach ist ganz wichtig. Das wollen manche Leute rausstreichen und sagen, wenn ich hundertprozentig. Und dann graben sie sich selbst ihr eigenes, das Gegenteil, Lebensfortsetzung. Weil in der Medizin ist so gut wie nichts hundertprozentig. Und wir fragen ja die Ärzte auch nicht, macht der hundertprozentig nicht wieder auf, sondern wir sagen, wie sieht's denn aus mit einer Besserung? Ist das noch was drin? Also würden Sie sagen, eher nicht. Würden Sie sagen, müsste schon eher ein Wunder kommen. Ja, das könnte man gut sagen, eher müsste schon ein Wunder geschehen. Okay. Und dann haben Sie das menschlich herausgelockt. Was rechtlich heißt, ist völlig unwahrscheinlich. Übrigens, wir schicken mit dieser Unwahrscheinlichkeits, umzugehen, ist ja juristische Jurisprudenz. Also wir schicken ja auch Leute lebenslang ins Gefängnis, wo wir sagen, naja, also so hundertprozentigen Beweis, das ist nicht gelungen, aber ein mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, das ist eine Sicherheit, die restlichen Zweifeln Schweigen gebietet. Das muss man halt auch dann da reinbringen und sagen, wo es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, muss ich ja trotzdem Recht schaffen und Recht sprechen.
Ja, natürlich. Und sonst.
Ja, und wenn Sie es immer mit 100% machen, dann können Sie Patientenverfügung einstampfen. Darum ist die Patientenverfügung eben ganz wichtig mit Ihren, ja, Sie vergeben gewisse Chancen, indem Sie schreiben, wenn ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besser werde. Und wenn Sie sagen, nee, das muss schon sicher sein, nicht, dass ich da ein bisschen zu früh sterbe, dann muss man sagen, na, liebe Mama oder irgendwas, dann mach keine Patientenverfügung. Aber wenn man sagt, genau diese letzten Wahrscheinlichkeiten, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich bin so und so alt, gesund und munter und wenn es der liebe Gott will, dann gehe ich eben und ich muss nicht noch künstlich verlängert werden, da genügt mir, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Genau das ist die Patientenverfügung. Und die muss letzte Unsicherheiten offen lassen, dann aber eine knallharte Folge, nämlich lasst mich sterben. Und das wirkt. Und die Patientenverfügung können Sie durchsetzen. Die können Sie immer durchsetzen.
Die Dame hat eine Frage gleich.
Ich habe in meiner Patientenverfügung noch den Zusatz im Zweifelsfalle gegen das Leben.
Also, kann man reinschreiben, aber jetzt sind wir schon bei der Rechtsberatung, weil ja. Da würde ich gerne mehr ausholen. Also das müssen Sie verstehen.
Ja, ja. Nein, natürlich, entschuldigen Sie, dürfen wir Fragen stellen.
Es ist schon das Prinzip der Patientenverfügung ist ja, dass Sie den Grundsatz im Zweifel für das Leben umdrehen, im Zweifel für das Sterben. Das ist ja an sich die Logik der Patientenverfügung.
Ich schreibe die Patientenverfügung, mache ich ja, damit ich aus meiner Sicht oder aus meiner jetzigen Sicht nicht weiterlebe, wenn mir fast keine Hilfe mehr machbar ist. Das ist ja mein Plan mit der Patientenverfügung. Ich will ja nicht die Patientenverfügung, dass ich weiterlebe.
Naja, ist schon klar, aber es kommt nur auf den zweiten Halbsatz an, den Sie gerade gesagt haben. Wenn ich ziemlich wahrscheinlich fast nicht mehr
und so weiter. Ja, das habe ich ja jetzt gelernt, dass ich irgendwie formulieren muss, dass ich, wenn so ein Restwunder passieren könnte.
Ja, das ist aber in den ganzen guten Formulartexten längst drin. Also, wir hatten schon auch Fälle mit 100%. Das waren die alten, also nichts gegen die evangelische Kirche, aber die waren ja super fortschrittlich und haben 1990 folgende die ersten Texte gemacht. Und da stand halt ahnungslos drin, wenn eine Wiedererwachung, was zum Beispiel ein ganz schlechter Begriff ist, was ist wach, ausgeschlossen ist. Und die hatten wir natürlich zum Teil noch bei irgendwelchen Fällen. Und da sagte dann zum Beispiel in Freising, weiß ich noch, ein Richter, oh, das ist der Text von der evangelischen Kirche. Da müssen sie aber beweisen, dass es ausgeschlossen ist. Und dann haben wir Professor Erbgut aus Nürnberg geholt. Wenn Sie den irgendwann erleben können, das ist der traumhafteste Philosoph, Ethiker, Neurologe, Hirnforscher, Todesfeststeller. Und der hat dann bei diesem Fall, aus was ganz, ganz selten möglich ist, einen 100% Nachweis geführt, aufgrund der Schädigung im Gehirn, aufgrund der Geschichte, wie es unmittelbar nachher passiert wird, die nächsten Wochen, und war sauber dokumentiert, was dann passiert ist, wie oft sie untersucht wurde, wie oft es noch MRTs, Aufnahmen gab und welcher Zeitraum verstrichen ist und seine neurologische Untersuchung an der Patientin. Und dann hat er gesagt, hier kann ich 100% sagen. Das ist, wenn Sie einen schlechten Text haben, wenn da drin steht 100%, also darf nicht sein.
Aber wer will ihm das Gegenteil beweisen? Müssen Sie dann nochmal einen...
Naja, also Sie müssen sagen, normalerweise, wenn ein Mensch am Leben ist und es ist indiziert, das ist ja das Nächste, wo wir noch sprechen müssen, also es ist ärztlich angezeigt, hier eine Verlängerung zu machen und jetzt sagen Sie, das will der Patient aber nicht. Dann müssen Sie schon hundertprozentig beweisen, dass der Patient das nicht will. Weil es geht ja immerhin darum, dass einer stirbt, statt weiterzuleben. Und Staatsanwälte sind ein Jahrhunderte so geschult, dass sie sagen, das ist erstmal sterben lassen, ist gleich töten, wenn wir uns eigentlich leben sollten. Es ist schon ein sehr heißes Thema, weil es geht ja nicht um eine falsche Knieoperation.
Ja, und wir machen uns ja gar keine Vorstellung, was es im juristischen Sinne bedeutet. Ne? Wir denken, wir haben uns gut abgesichert für den Fall der Fälle und können soweit ja gar nicht durchblicken,
also wie das Recht wäre. Sie sind auch gut abgesichert. Wir haben ja so gut wie keine Fälle mit einer Patientenverfügung, sondern das sind die Fälle, wo keine Patientenverfügung da ist und dann wird halt herumgestochert. Was würde der Patient heute wollen? Das ist immer ein ganz interessantes Bild. Wenn ich ihn kurz wach kriege, dann hat er zwei Fragen. Was ist mit mir los und wie geht es weiter? Und das würde er dann, wenn man ihm das sagt, antworten. Das ist, aber wenn er eine Patientenverfügung hat, da gibt es natürlich die Fälle, wo jemand sagt, ja, das ist die Patientenverfügung von vor 10 Jahren, aber dann hat die Oma immer noch das und das und dies und jenes gesagt. Deswegen sollten Sie es ja immer wieder bekräftigen.
Indem man einfach nochmal Datum und Unterschrift hinschreibt.
Ja, ja, ja.
Das ist ja auch vorgesehen.
Ganz und gar nicht schaden, ja.
Würde es mir was helfen? Ich habe eine Patientenverfügung und habe schon mit meinen Kindern über das Thema gesprochen, die auch wissen, wie ich die Entscheidung haben möchte.
Das ist das Wichtigste, ja.
Würden die praktisch die Patientenverfügung bestärken in einer mündlichen Anhörung mit dem Arzt, wenn ich sage, wir kennen unsere Mutter oder unseren Vater, der wollte das so und so?
Machen wir doch einfach mal das Positive, den Idealfall. Es geht um die Frage, Vater sterben lassen oder weiter am Leben erhalten. Und dann kommen die Kinder und sagen, also er hat eine Patientenverfügung. Das ist die Patientenverfügung. Und wenn Sie noch Fragen haben, Herr, Frau Doktor, dann können Sie gerne mit uns reden, weil wir haben das thematisiert. Das ist das Wichtigste. Drüber reden ist das Erste, das Wichtigste. Das Zweitwichtigste ist drüber reden. Und das Drittwichtigste, das dürfen Sie auch nicht vergessen, ist drüber reden. Das ist das Entscheidende, dass dann die Kinder sagen, das ist kein Problem. Wir haben da drüber geredet, das hat der Vater so klar, dann hat er noch die Patientenverfügung gemacht und dann können Sie vielleicht noch fragen, hat er dann später mal was anderes gesagt? Nee. Dann ist es völlig sicher. Was wir dann für Schwierigkeiten haben, sind Einrichtungen, die sagen, ja, aber bei uns geht das nicht. Oh gut, die können wir zwingen. Wenn der Arzt sagt, ich mache das nicht, den können wir kündigen. Gibt da genug Ärzte? Also das verstehen Sie. Wir hatten auch solche Fälle, dass dann eine gekündigte Ärztin amok gelaufen ist zum Betreuungsgericht und dann ruft halt der Richter an und sagt, haben Sie einen neuen Arzt? Ja, okay, dann interessiert es mich nicht. Sie können so viel machen. Die Leute trauen sich ja nicht, einen Arzt zu kündigen. Oder aus der Einrichtung rausnehmen, sondern wir nehmen ihn nach Hause, wir lassen zu Hause sterben.
Ja, weil das vielleicht oft nicht geht, ne? Also das jetzt.
Ja, wenn es geht.
Wenn es geht, ne?
Oder wir,
aus der Einrichtung, man ist ja froh, dass man überhaupt einen Platz hat in einer Einrichtung.
Und aber wenn Sie der Einrichtung klar machen, dass die nichts zu sagen hat, weil es geht um medizinische Behandlung, hat keine Einrichtung was zu sagen. Es geht jetzt hier um das Beenden, das Zulassen von, wir reden jetzt nicht von Suizidhilfe, sondern ja, wir reden von Zulassen des natürlichen Sterbens durch Beendigung künstlicher Leidensverlängerung. Da hat eine Einrichtung nichts zu sagen. Das geht nur nach der ärztlichen Entscheidung. Wenn der Arzt das nicht macht, hol ihn einen anderen Arzt. Wenn die sagen, das ist aber unser lieber Hausarzt hier im Heim, dann werden sie einen zweiten lieben Hausarzt kennenlernen. Das ist nämlich unser lieber Hausarzt. Also das ist, kann man alles...
Okay, das muss man wissen. Ja? Also das ist, glaube ich, schon sehr hilfreich für die Menschen. Und wenn jetzt die Kinder das äußern, dann kommt sicher auch so die Frage, dann wird denen geglaubt. Weil die Kinder können ja viel behaupten.
Das lieben wir als Juristen, denn sie können zu jedem Zeugen die Frage stellen, zu jedem Zeugen. Auch Zeugen, die dazu führen, dass jemand lebenslang ins Gefängnis kommt. Können Sie sagen, der könnte das Gericht belügen. Die einzige, und die Kinder könnten lügen. Die einzige Antwort ist, zwei Buchstaben, ja, natürlich könnten sie lügen. Aber jetzt kommt die Spielregel des Rechts. Wenn Sie meinen, die lügen, dann müssen Sie es bitte beweisen. Denn wir haben alle, Gott sei Dank, in diesem Rechtsstaat etwas für uns. Wenn ich etwas sage, dann ist es bis zum Beweis des Gegenteils wahr. Wenn ich als Zeuge sah, ich habe den Bankräuber rauslaufen sehen, dann ist das bis zum Beweis des Gegenteils wahr. Wenn ich als Zeuge sage, das hat mein Vater gesagt, ist das bis zum Beweis des Gegenteils wahr. Die zweite Möglichkeit ist, die Glaubwürdigkeit der Zeugen zu erschüttern. Merken Sie, dass wir da mit nichts anderem arbeiten als tagtäglich vor Gericht. So, die Glaubwürdigkeit der Kinder erschüttern. Ach, das hatten wir doch. Sie sind der Sohn, ja? Aha. Erben Sie. Wissen Sie, was die beste Antwort ist? Ja, das steht im Gesetz. Ja, weil es kann doch nichts dafür, dass im Gesetz steht, dass ich als Sohn erbe. Mhm. Abgesehen davon, dass die Fragen jetzt schon unverschämt werden. Ja, was erben Sie denn da? Ist Ihr Vater reich? Ja, der hat eine große Firma, ich erbe die Firma. Mhm. Ja, wie geht's denn der Firma? Vielleicht schlecht?
Ja.
Nö, oder meistens eher ja. Verstehen Sie, wollen Sie denn jetzt irgendwie den Beweis führen, dass das ein Erbschleicher ist, der deswegen seinen Vater ermorden will? Das können Sie in der Praxis alles vergessen, haben wir nie.
Wir haben schon manchmal so polemisch. Ja, oder wir haben das halt so in der Fantasie so, oder wir haben eigentlich auch so die Angst davor, dass uns das passieren würde. glaube, das ist, da treibt ihr Menschen.
Wenn Sie die Fälle vernünftig führen, führen Sie ja in kein Ermittlungsverfahren. Wenn es kracht und die Fetzen fliegen, und die haben wir ja leider, also zu uns kommt ja keiner und sagt, war alles prima. Weil wir zu uns kommen die Leute ja nur, also wir sind ein Beruf, der nur die Schattenseite des Lebens erlebt. Und für die anderen vorsorgt, dass es nicht zur Schattenseite kommt. Ein toller Beruf. Also die Leute haben geheiratet und wollen einen Ehevertrag, und dann erzählen wir ihnen, wie scheiße Ehe sein kann. Und dann
da brauche ich keinen Anwalt dazu.
Ja. Also, nein, es ist. Aber natürlich, wenn Sie das vernünftig alles vorsorgen, haben Sie kein Verfahren. Sollte es krachen, aus irgendeinem Grund nachträgliche Anzeigen oder sowas, dann müssen, das müssen Sie bitte auch verstehen, so arme Kriminalpolizeiinspektionen mit dem Staatsanwaltschaft zusammen eben ein sogenannte Vorermittlungen führen. Das ist doch im Rechtsstaat völlig normal. Da ruft mich dann ein Arzt an und der Staat gegen mich ermittelt, ich stehe mit einem Fuß im Gefängnis. Erstens, das Gefängnisfüße, Arztfüße-Gefängnis habe ich noch nicht gefunden, aber es wird immer so der erste Spruch. Und dann sage ich, entschuldigen Sie, Herr Doktor, das sind Vorermittlungen. Es wird geprüft, ob Sie richtig gehandelt haben. Ja, Sie haben immer gesagt, wir handeln richtig. Ich sage, ja, eben. Also, wo ist die Angst? Staatsanwalt. Das geht halt nicht anders. Wir haben, also es prüft nicht die Bundesärztekammer oder irgendwas, das prüft die Staatsanwaltschaft, wenn es angezeigt wird. Und die Verfahren können wir fast alle zur Einstellung bringen. Manchmal wird halt leider ziemlich stümperisch im Bereich der Überbegriff Sterbehilfe gearbeitet, und da muss man sich nicht wundern, wenn Staatsanwälte zickig werden. Das ist, dann geht es halt an die Gutachter.
Ja, gut, das ist jetzt schon Sterbehilfe, das ist schon mal der nächste.
Sterbehilfe ist Überbegriff.
Überbegriff, alles. Ja. Also geht ja erst einmal so, was passiert mit mir, ne, wenn ich der Sterbende bin? Ich habe meine Rechte, habe ich ja, die verliere ich ja nicht, nur weil ich langsam aufhöre zu leben.
Und auch nicht an der Garderobe des Pflegeheims.
Das ist nämlich auch ganz wichtig, ne?
Ja, also Sie behalten Ihre Rechte, Sie sind Bewohner. Ja, wissen Sie, interessant, da wo Sie Bewohner sind, haben Sie alle Rechte. Da wo Sie Patient sind, gibt es einen zugrunde liegenden Geschäftsvertrag mit der Kasse und Heim. Oder wenn Sie da sagen, ich habe keine Lust, mich hier behandeln zu lassen, könnte ich hier nicht die nächsten 2 Wochen in Ruhe sterben, dann sagt das Heim, das Krankenhaus, das geht nicht, weil Sie sind ein Krankenhaus der Maximalversorgung und Sie sind hier in der Notfallchirurgie und das geht nicht. Sie müssen sich einen anderen Platz suchen. Die können Sie in Anführungszeichen höflich langsam rausschmeißen. Aber wenn Sie in einer Pflegeeinrichtung sind, sind Sie Bewohner. Und wenn Sie im Hospiz sind, sind Sie Bewohner. Und da können Sie, und wenn Sie zu Hause sind, sind Sie Bewohner. Und wenn Sie in der Seniorenresidenz sind Sie Bewohner. Wir haben neulich, ich habe es auch in einem Vortrag gesagt, es gibt Fälle, da fragt man sich, in Residenzen lebten früher Herrscher, heute Unterdrückte. Also das ist ja, wenn Sie in so einer super noblen Seniorenresidenz sagen, ich bekomme Besuch von einem Sterbehelfer, das geht bei uns überhaupt nicht. Nein, das in Ihren 4 Wänden dürfen Sie tun und lassen, was Sie wollen. Das geht im Pflegeheim, das im Hospiz und überall. Sie verlieren Ihre Rechte nicht.
Und, ja, das ist schon mal ganz wichtig.
Und wenn Sie Ihre Rechte verlieren, Sie auch nicht durch Verlust Ihrer Einwilligungsfähigkeit, dann muss man halt dann fragen, was würde er denn wollen, wenn er jetzt gefragt werden könnte? Das hat man auch versucht zu sagen, ja, wenn einer das Bewusstsein verliert, das ist super. Dann hat er ja keinen Willen mehr, dann können wir jetzt mit ihm das machen, was uns recht ist, endlich. Da kann man nur froh sein, wenn der bewusstlos ist. Der verliert ja seine Rechte nicht. Es wird ein bisschen schwieriger, sie den Willen zu ermitteln. Da geht dann die Patientenverfügung.
Oder was auch dann gab mit Kindern, wenn die sich uneinig sind, ne? Das ist ja auch so ein,
das ist,
ich möchte jetzt sagen, klassischer Fall, aber es kann ja vorkommen, dass die Tochter das anders sieht als der Sohn. Mhm. Und ich als Betroffener liegt dann dazwischen und kann mich jetzt nicht wehren, zum Beispiel, ne? Weil ich so, die Angst hat sicher auch der ein oder andere, ne? Was, wenn meine Kinder richtig reagieren, vielleicht habe ich ja gar nicht mit ihnen drüber gesprochen oder nur mit dem Sohn und nicht mit der Tochter. So.
Klassiker. Ja. Also absolute Klassiker. Denn Sie brauchen nicht meinen, dass wenn alte Menschen an Sterben gehen, dass die heutige aufgeschlossene Jugend sagt, na super, das ist jetzt heute ja alles toll, was die Oma will, die darf jetzt sterben oder die Mama. Sondern es geht erstmal wahnsinnig an die Emotion. Also das komischerweise wird immer so getan, als ob heute alle Leute gerne juhui sterben und Patientenverfügung gerne sterben, die Angehörigen sagen, toll, lass mal sie sterben. Es ist immer noch das Gegenteil der Fall, der Schock, Mama geht womöglich jetzt über den Jordan. Und dann beginnen die Emotionen. Und dann haben wir halt den Klassiker, ich baue es jetzt einfach mal so auf, die Tochter, also erstens gibt es dann in der Regel keine Patientenverfügung, weil sonst hat die Mama so vorgesorgt. Das haben wir schon höchst, höchst selten. Und bitte nehmen Sie das ja nicht als Normalität hin oder dass Sie jetzt verunsichert sind. Natürlich kommen Leute zu uns, die sagen, es hat die so eine schöne Patientenverfügung, aber die Familie macht den Terror. Das gibt's schon. Aber das ist bitte keine Normalität. Bei Patientenverfügung haben wir die Fälle normal nicht. Aber wenn keine Patientenverfügung da ist und die Tochter sagt, ich habe mit meiner Mutter da sehr viel drüber gesprochen und deswegen möchte ich, dass sie sterben darf. Und der Sohn sagt, das geht nicht, meine Mutter können wir nicht sterben lassen. Dann führen wir das Gespräch nach einem ganz einfachen Standard. Wir sagen ihnen erstens die Aufklärung, es kommt nur auf den Willen der Mutter an. Dann faucht der Sohn, die hat ja keinen. Sag mal, das ist klar, momentan kann sie nicht äußern, aber sie hat ja trotzdem einen. Und okay, das ist ethischer und rechtlicher Konsens. Gut, dann ist der Sohn still. Die nächste Frage ist, sind wir uns einig, dass die Mutter nur entweder sterben oder leben will? Ist auch hochinteressant für den Rechtsanwalt, es entfällt die Möglichkeit des Vergleichs. Das ist eine tolle Sache. Sie können ja nicht das Sterben vergleichen, also sich einigen. Ein bisschen noch leben und dann nicht mehr. Also sagen Sie, sind wir uns einig, dass die nur leben oder sterben will? Mhm, ja. So, jetzt hat die Tochter gesagt, dass die Mutter so das nicht wollte und die Tochter hat das sehr glaubwürdig. Und jetzt fragen wir natürlich den Sohn, hat die Mutter Ihnen das Gegenteil gesagt? Dann ist die Sache in aller Regel gelöst. Wenn, dann kommt höchstens, das kann ich mich erinnern, an einen Volljuristen, der dann sagte, das ist völlig egal, es muss der Richter entscheiden. Dann sage ich, der wird Sie das Gleiche fragen. Das waren wir dann auch, es musste zu Gericht. Der Richter hat das Gleiche gefragt. Bis der irgendwann, und dann kommt das, was immer kommt, dann kommt der Nervenzusammenbruch des Sohnes und er weint bitterlich und ist völlig fassungslos, dass er nicht verhindern kann, dass der Wille der Mutter durchgesetzt wird. Und dann beginnt auch überhaupt die Sterbebegleitung, die ja nicht nur den armen Schwanz, der sterben darf, während die anderen überleben müssen, sondern dann beginnt auch die Seelsorge für zum Beispiel den Sohn. Also die Tochter wird auch nicht gerade selig danach sein, aber die muss sich mal mit ihrem Bruder wieder ins Auge schauen können und der Sohn muss betreut werden. Darum ist Palliativmedizin eben inklusive Palliativcare und Spiritual Care, alles, was wir in München an der Universität mittlerweile seit 25 Jahren entwickelt haben, und ganz toll sind, was früher, Entschuldigung, der Pfarrer war.
Aber heute gibt es ja kaum mehr Pfarrer.
Dafür gibt es Palliativmediziner. Die müssen das alles, die müssen das können. Die müssen nicht sagen, der Sohn ist mir wurscht. Das ist Hauptsache, die Frau stirbt. Das ist dann hat der Palliativmediziner noch nicht kapiert, was los ist. Die müssen das Gesamte sehen und dazu gehört auch die Familie. Und man kann ja nicht ein Schlachtfeld hinterlassen und sagen, die Mama ist beerdigt, mein Job ist beendigt. Und darum ist in einem guten Palliativ-Care-Team oder seelsorgerischen Team und Hospiz sind ja auch Seelsorger. Ich habe neulich mit einem Psychiater diskutiert und habe gesagt, Sie haben noch einen Konkurrenzberuf. Seelsorger.
Ja. Wie kann ich mir, ich denke mal auch an die Vorsorge, wenn jetzt meine Kinder, wenn ich denen nicht traue. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, vielleicht ist es auch in so einer Filmfantasie bei mir drin. Wenn ich jetzt denke, ja, meine Kinder, bin mir nicht sicher, ob die in meinem Sinne entscheiden, weil sie immer sagen, nein, man muss doch immer leben. Kann ich jemanden anderen beauftragen?
Also erstens mal gibt es dieses Misstrauen. Es entsteht manchmal, zum Beispiel durch Verheiratung der Kinder.
Da stimmen gleich so viel zu.
Oh. Ja, also der Anwalt ist ja mitten im Leben, ne? Und dann ist es durchaus nicht schlecht, dass man für die entscheidendsten Dinge eine Kontrollvollmacht macht. Also dass man sagt, in meiner Vollmacht gebe ich meiner Frau die Vollmachten über A, B, C, D, E, E, E und F. Und unter anderem steht da eben auch, mein geliebtes Haus zu verkaufen, meinen Hund im Tierheim unterzubringen und meine Patenkinder zu beschenken und alles, was ich dann nicht mehr kann, wohlgemerkt, ich lebe noch, also nicht die Zeit nach dem Tod, sondern, und das ist die Vollmacht. Und dann zum Beispiel auch lebensverlängernde Maßnahmen zu beenden. Und jetzt habe ich ja plötzlich das Gefühl, meine Frau will mir nach dem Gelde und sagt, es wäre schon wichtig, dass man so ein paar Sachen kontrolliert. Sie könnte ja mein Haus nur deswegen verkaufen wollen, weil sie ans Geld will, weil ich ja sowieso bald sterb. Und das ist gut, wenn es noch verkauft ist, dann erben und so weiter und so weiter. Und sie könnte ja böse Gedanken haben. Sie könnte auf das Abschalten der Maschinen doch auch aus erbschleicherischen Motiven früher befürworten. Auch die Unterbringung im Heim könnte sie früher befürworten. Dann ist es ein bisschen einfacher zu Hause und so weiter und so weiter und so weiter. Und da kann ich eine Kontrollbevollmächtigung einrichten und kann sagen, für die Schritte, die in den Ziffern so und so und so und so genannt sind, muss zusätzlich lieber Onkel so und so oder irgendeine zweite Vertrauensperson zusätzlich die Vollmacht ausüben. Wir können also da nur zu zweit handeln. Kann man machen.
Kann man machen. Also ich kann auch meinen Anwalt einsetzen. Weil vielleicht habe ich zum Onkel kein Vertrauen oder habe keinen. Oder ja. Also ich sehe es nicht immer gleich so im Sinne von, ich will betrogen werden, sondern ich kann, wenn ich den Kindern das emotional nicht zutraue, ne? Wenn ich Angst habe, dass meine Kinder in dem Moment, wo ich am Gehen bin, so emotional belastet sind, dass sie nicht mehr rationell entscheiden können, so wie ich es gern hätte.
Ja, naja.
Das oder ist halt, jetzt zu konstruiert?
Nein, das ist ich frage mich nur gerade, was der Anwalt, der wird dann, wenn er richtig handelt, wird er halt den Kindern helfen, den wahren Willen von ihnen zu ermitteln. Und wenn die Kinder sagen, ja, aber dann stirbt der Herr Papa Rassau, ja, dann sagt man, ja, das ist ja der Sinn der Sache. Also, es ist...
Danke, dass Sie darüber lachen. Ja. Also, ich habe keine Kinder. Ich muss das ja regeln.
Also, in meinen PowerPoint-Folien, wenn ich gerade ein bisschen frech drauf bin, was manchmal geschieht, dann gibt's auch die Folie mit diesem, kennen das auf der Marlboro, den schwarzen Kasten. Und da steht, der Gesundheitsminister warnt, Patientenverfügung wirkt tödlich. Denn das ist der Sinn einer Patientenverfügung, dass sie sterben dürfen.
Ja, dafür machen wir es. Das ist
dafür machen wir es. Wir
vorsorgen, dass wir dann gehen dürfen, wie wir gehen wollen.
Und wenn Sie beraten, sind ja auch viele vom Hospizverein hier, die wahrscheinlich beraten. Und dann gibt dann schon manchmal diese kuriosen Beratungssituationen, dass dann ja, aber wenn die das dann umsetzen, dann sterbe ich ja. Da muss man halt nicht ganz so flapsig wie jetzt hier, aber da muss man halt sagen, ja, das ist natürlich das, was Sie sich wünschen. Sie wollen doch natürlich versterben. Sie müssen ja nicht leiden. Sie kriegen ja dann wiederum die Vorzüge von Palliativ und Hospiz, so dass es eben auch ein gutes Sterben ist, ein erträgliches Sterben. Mir geht da aus gutem Sinne das Wort human nicht über die Lippen, weil jeder bestimmt selbst, was human ist. Es gibt nicht human, Pyrembel, was ist human, sondern es gibt nur das, was Sie als human empfinden, ist Ihr humanes Sterben. Deswegen scheue ich den Begriff, weil es ist ein verschlissener Begriff, humanes Sterben. Buchtitel und so weiter.
Ja, klingt das erst einmal gut, so, dann geht's mir gut, wenn ich sterbe.
Ja, aber.
Unter dem Begriff human, ne? Aber ich verstehe Sie schon, das ist nicht
richtig. Manche haben unter dem Wort gut eben verschiedene Vorstellungen. Und wer Patientenverfügung macht, hat nun mal deutlich unter guten Sterben eine andere Vorstellung als die, die sie nicht machen wollen. Das trennt ja die Welt. Also gutes Sterben, kann einer sein, ich möchte leben bis zuletzt, wenn der Herrgott sagt, jetzt geht es da unten gar nicht mehr und bis dahin muss alles gemacht werden, sonst ist es kein gutes Sterben. Muss man sagen, gut, das ist deine Vorstellung von Würde.
Ja, wenn es in seinem Sinne ist.
Wenn er es unbedingt will.
Da kommt schon die erste Frage da hinten.
Was halten Sie von der DGHS, von der Deutschen Gesellschaft für humane Sterben?
Haben Sie es alle verstanden? Was halten Sie von der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben?
Klären wir vielleicht erst einmal, was macht diese Gesellschaft?
Also, diese Gesellschaft ist eine der, glaube ich, ältesten deutschen Gesellschaften, für die sich um Sterben und selbstbestimmtes Sterben bemüht. Die haben ganz, ganz früh hatten die Riesenprobleme mit einem Herrn Henning Attroth in Augsburg noch. Der hat also diese an sich sehr gute Grundeinstellung der Gesellschaft total beschmutzt. Da haben sie sich aber nach vielen Jahren erholt mit einem enormen Mitgliederzuwachs. Und sie treten ein, erstens einmal sind die hundertprozentig mit der Rechtsordnung vertraut und setzen die zu 100% um. Alles, was die ihnen erzählen, ist zu 100% richtig. Das ist ganz entscheidend, weil so wie das, was ich hier erzähle, nicht jedermanns vertraute Sache. Also was ihnen die erzählen, stimmt sicher. Und dann ist es in dem Bereich, den wir hier heute thematisieren, bis jetzt jedenfalls, das Zulassen des Sterbens durch Aufhören des künstlichen Hinauszögerns. Sogenannte Juristen sprechen immer noch von passiver Sterbehilfe. Dazu brauchen sie keine Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, denn die kann da nicht tätig werden, die dürfen keine Rechtsvertretung machen. So. Was sie auch intern nicht machen, ist selbst die Beihilfe zum Suizid zu organisieren. Aber sie geben es vermittelnd an sogenannte Freitodbegleitungsteams raus. Das heißt, es ist eine strikte Trennung der Gesellschaft mit der Freitodbegleitung. Und das wird wiederum so gemacht, dass es vom Konstrukt her korrekt ist. Es wird auf die Freiverantwortlichkeit der Suizidenten geachtet, was ich nicht abschließend beurteilen kann, ob alle Freitodteams, die bestehen immer aus einem Rechtsanwalt, von ohne Voraussetzung welcher Richtung und einer Ärztin-Arzt ohne Voraussetzung welcher Richtung, und ob die im Einzelfall das alles richtig machen, weiß ich nicht.
Also es könnte auch ein Augenarzt machen.
Ja, also in München eine Gynäkologin, die vorwiegend geholfen hat.
Aha. Also, und es geht also da um Menschen, die freiwillig aus dem Leben scheiden wollen.
Freiwillig, schön, dass wir das Wort freiwillig sagen, das ist das normalste Wort der Welt, wird inzwischen, also auf, halt von juristischer Seite, das heißt bei uns längst frei verantwortlich, ist aber das gleiche in Grün, gemeint ist, dass der Wille zu sterben, das übrigens gilt es bei allen Formen, auch wenn Sie sagen, schalten Sie die Beatmung ab, müssen Sie auch frei verantwortlich sein. Wenn Sie sagen, schalten Sie die Beatmung ab, weil Ihnen gestern die Familie den Horror gemacht hat oder weil Sie völlig psychisch krank sind, dann dürfen Sie ja auch nicht folgen. Und wenn die Freiverantwortlichkeit ist das entscheidende Kriterium, die muss festgestellt, gesichert werden, und das weiß die DGHS und ihre geschulten Freitodbegleitungsteams, die wissen das genau. Wie gesagt, in München gibt es eine erste Studie, die wird jetzt sehr häufig zitiert, das trifft aber nicht nur die DGHS, sondern es trifft die in München begleiteten Suizide, weil das kriegt man natürlich raus. Und das ist eine Zusammenarbeit von der Gesundheitsamt der Stadt München, der dort leitenden Professorin, und dem Professor Peschel, dem leitenden Rechtsmediziner. Der hat sie also auf dem Tisch. Und die Gesundheitsamt kriegt die Dokumente. Und das ist schon eine, hat es aber nichts auf die DGHS implizit zu sagen, weil es sind ja alle dabei, die da geholfen haben. Da bekommt man schon Bedenken, ob da immer korrekt gehandelt wurde. Und posthum ist es halt immer schwer feststellbar, ob der Patient oder der Mensch, der sich das Leben genommen hat, wirklich frei verantwortlich war. Es kommt nur ausschließlich auf eines an. Die freie Verantwortlichkeit des Patienten, des Suizidwilligen. Und was die DGHS anbietet, ist ein rechtlich korrekter Konstrukt. Sie machen selber nicht, damit können Sie zum Beispiel auch nicht, die wollen natürlich auch keine Probleme mit der Gemeinnützigkeit und so, also sie vermitteln das. Das ist auch, also es ist vom System her in keiner Weise anrüchig oder so.
Aber sie ermöglicht mir praktisch den letzten Schritt zu gehen.
Ja. Also der Unterschied, muss man ganz kurz sagen, der Unterschied zwischen Fremd- und Selbsttötung ist schlicht und einfach, was der letzte Schritt ist. Das ist keine Spitzfindigkeit, das ist in der Praxis entscheidend wichtig, denn sonst haben Sie die Grenze zur Tötung auf Verlangen nicht. Gemacht wird es heute nur noch so, dass eine Infusion gelegt wird, die der Patient erst mit Kochsalz ausprobieren kann, ob er das Rädchen aufbringt oder sonst ist eine Wäscheklammer. Und wenn er dann noch einmal in einer letzten Evaluation erkennbar frei verantwortlich möchte, dass er eben ins sich selbst den Tod gibt, dann muss er selbst aufdrehen. Das Ganze wird gefilmt, damit man, da habe ich auch Probleme bekommen, weil ich hatte eine Schulung gemacht und dann schrie ein Arzt rein, das auch noch zu filmen, ist ja der höchste Grad an Pietätlosigkeit. Dann habe ich es beim nächsten Mal, wo ich das begleitet habe, habe ich nicht filmen lassen. Weil da saßen so viele Leute, die ganze Familie versammelt. Es war so ein Vorlauf, es war ich dabei, da muss man jetzt nicht filmen. Was haben wir gehabt? 7 Stunden polizeiliche Vernehmungen. Haben Sie gesehen, wie der Patient das Rädchen selber aufgedreht hat? 7 Zeugen oder 8 Zeugen, ja. Und so weiter. Also man filmt das einfach zur Beweisdokumentation, ja.
Und der Betroffene willigt ja ein.
Der muss, in Filmen willigt er ein, weil der weiß ja, dass das seine Leute schützt.
Ja. Okay, die Dame?
Ich bin selbst Freitodbegleiterin.
Ja.
Arbeitet für die Begleiter. Wir filmen es nicht. Und die Kriminalpolizei, Staatsanwaltschaft hat damit auch kein Problem. Wir filmen es nur, wenn bestimmte Hilfsmittel eingesetzt werden müssen, wie zum Beispiel ein Hebel mit 3-Wege-Hand, wo offensichtlich ist, dass der Patient eben sowas selber nicht durchführen kann über seine manuellen Fähigkeiten. Ansonsten filmen wir das, also ich mache das jetzt seit 1,5 Jahren nicht.
Und wenn er das über seine manuellen Fähigkeiten nicht machen kann, wie läuft es dann los?
Also wir filmen das nicht, wenn es offensichtlich ist, dass er mit seinen Händen das Rädchen selber öffnen kann. Wenn jetzt zum Beispiel die Hände verkrüppelt sind durch Polyarthrose oder irgendwas oder eine neurologische Erkrankung vorliegt, wo eben keine Feinmotorik besteht, dann filmen wir das, wenn er das trotzdem schafft oder wenn ich ein Hilfsmittel bauen muss, wie zum Beispiel ein 3-Wege-Rand, an dem ich ein Hebel klebe, damit eben zum Beispiel nur über die Kraft
Ja, gut, also er muss es. Ja.
Also, das nicht, ja. Genau eben aus diesen Pietätsgründen, ja. Und wenn Zeugen dabei sind, wird es nicht gefilmt. Und die Staatsanwaltschaften haben damit auch keinen
Problem. Ja, ja, gut, unser Überblick ist natürlich auch sehr groß und es gibt auch andere Staatsanwaltschaften. Und ich vergesse halt nie, wie der Polizist damals da reinkam und sagte, Sie sind ja der Herr Putz. Ach so, ja, dann geben Sie mal gleich das Video rüber. Und dann sagen Sie, haben Sie das nicht gefilmt? Das wird doch immer gefilmt. Also die Polizei kennt das inzwischen alles. Und dann Telefonat, natürlich noch Wochenende mit dem diensthabenden Staatsanwalt. Dem fällt das Herz in die Hose, weil er das in Landshut auch zum ersten Mal erlebt hat. Und dann hat er alle vernehmen. Also wenn Sie das vermeiden wollen und nichts gegen das Filmen haben, ich finde das überhaupt kein Problem, dann wird es halt gefilmt.
Aber was ist, wenn die Dame sagt, es sind Zeugen dabei? Das
wird doch wieder. Ja, es geht ja, es genügt ja.
Genügt ja.
Ja, aber ja. Sie haben halt eventuell längerwierige staatsanwaltschaftliche Vorermittlungen. Sie, also da haben es zum Beispiel der Familie, die aus der ganzen Welt zusammenkam, an dem Tag nicht erlaubt, vor Zeugenvernehmung das Land zu verlassen. Das ist schon lästig. Gott sei Dank gingen die Flieger am nächsten Tag. Das war eine hochnoble Persönlichkeit, die kam, die Familie versammelte sich. Diese Sterben im Kreis der Familie durch Suizid, das wird ja auch was sehr, sehr Positives empfunden, wenn das gut gemacht ist. Also ich würde es immer vorschlagen, ich werde es auch immer in Zukunft nur noch immer wieder vorschlagen, bin auch nicht immer dabei, aber ich werde immer sagen, filmt es bitte. Denn der Patient muss halt gefragt werden. Und das Video geht ja auch nicht in die Öffentlichkeit. Das ist ja zum Schutz seiner Angehörigen. Es geht nur in die staatsanwaltschaftliche, polizeiliche Ermittlungsakte. Wo ist das Problem?
Wo ich mir heute gar nicht mehr sicher bin, wenn Sie im Kreis der Familie sind, dass dann irgendjemand doch sein Handy zückt und es mitfilmt und auf TikTok stellt. Ich habe bei den jungen Leuten heute, wo das so fast schon normal ist, dass man alles filmt. Na, ne?
Also das, glaube ich, ist ziemlich theoretisch.
Ja, noch ist es theoretisch, aber warten wir noch mal ein paar Jahre ab. Aber das also, ist eine andere
Thematik. Sie haben vielleicht recht, es gibt sehr, sagen wir mal, sehr fanatische, sendungsbewusste Suizid-Fanatische, die reden 90% ihres Lebens nur noch von Suizid und die sagen, ich filme es jetzt beim Opa, wie toll das war und stelle es ins Internet. Kann man sagen, ist natürlich ein schwerer Missbrauch der Persönlichkeitsrechte.
Und ist auch nicht unser Thema heute hier, sondern es geht ja darum, was ist erlaubt und was ist rechtens. Das ist ja, was uns so beschäftigt und wie kann sich der Einzelne schützen oder absichern. So, jetzt gucken wir ein bisschen auf die Uhr. Sie haben auch ein Buch geschrieben, möchte ich jetzt nicht vergessen zu erwähnen. Die Frage kommt natürlich.
Ich kann ja jetzt immer das Externe geholfen haben. Wie ist das, wenn aus der Familie jemand hilft?
Also jeder außer dem Suizidenten ist ein Externer.
Rechtlich gesehen, ne?
Jeder. Ja. Wer? Also es gibt, ich sag's mal ganz klar, es gibt Leute, die sagen, ich möchte am liebsten das Mittel in der Apotheke bekommen und selber nehmen. Da soll niemand dabei sein. Geht nicht. Man muss jetzt nicht ausholen. Dann sagen sie, na gut, dann in Gottes Namen diese eine Person, die mir hilft. Die muss mir die Infusion anlegen und so weiter. Dann sage ich, ich will ja gar keine Person, ich will ein Medikament, kriegen sie nicht und so weiter. Aber wenn dann wirklich nur noch die Ehefrau hilft, zum Beispiel, dann ist sie verantwortlich, dass der Suizident frei verantwortlich ist. Und wenn die Ehefrau aus lauter Mitleid, weil der Ehemann so eine arme Sau ist und der ist ja mittlerweile zum dritten Mal in der Psychiatrie gewesen und ist also alles dokumentiert, dass der eine schwere, die Freiverantwortlichkeit ausschließende Erkrankung hat und die Ehefrau hilft ihm, dann ist sie dran.
Also es ist eigentlich egal, wer es ist.
Egal,
so, da habe ich die Frage hin, ne? Ist ein Familienangehöriger, wenn er es tut, aber der geht es genauso an den Kragen, wie es ein anderer tun würde, wenn er...
Ja. Es gab unter der Zeit dieses unseligen Paragraphen 217 ein riesiges Missverständnis.
Da stand 217
war die 5 Jahre lang die Strafbarkeit der Suizidhilfe, was wir auch als eine Reihe, also gab viele Anwälte und viele Personen und Organisationen. Ich habe nur Ärzte vertreten. Wir haben für Ärzte gegen diesen Paragraph geklagt. Die DGHS hat auch geklagt. Andere Sterbehilfegesellschaften haben auch geklagt. Und das haben fast alle Kläger, die anderen, die nicht gewonnen haben, waren Formalitäten. Aber wir haben in der Sache selbst gewonnen, dass die Suizidhilfe ein Grundrecht ist. Der Suizid ist ein Grundrecht. Und deswegen ist es seitdem eigentlich, hat sich seine sehr gute Praxis eingespielt. Und es geht eben um die Selbsttötung als eine Form. Aber wir haben sehr viele Möglichkeiten, am Lebensende trotzdem anders zu helfen.
Das auf alle Fälle, ja. Aber wenn es jetzt den Einzelnen seine Entscheidung ist, dann...
Ja, aber wenn er sich helfen lässt, wenn er es allein im stillen Kämmerchen macht, ist weder der Suizid noch der misslungene Suizid nachträglich strafbar oder irgendwas geht, das ist alles Blödsinn. Natürlich kann er es machen. In der Sekunde, wo jemand mitwirkt. Und wenn es nur ein Arzt ist, sagt er, bei der Party und dann schreibe ich Ihnen das Rezept. Wir vernichten es nachher. Der Arzt ist voll dran, wenn es rauskommt, dass er das Rezept geschrieben hat, und er hat einem geholfen, der nicht frei verantwortlich ist. Also jeder kleinste Schritt der Mitwirkung setzt voraus, wenn Sie nicht bestraft werden wollen. Sie können natürlich, also mit einem Anwalt können Sie nicht so reden, dass Sie sagen, das machen wir so, dass niemand merkt. Dann brauchen Sie auch nicht mit einem Anwalt reden. Also das Vertuschen ist nicht das, was ich als Anwalt das einkalkuliere, sondern ich sage, was passiert, wenn es aufkommt. Da ist noch eine Frage.
Ja, bitte. Ist da rechtlich was in der Pipeline, die für Freiverantwortlichkeit festgestellt werden muss? Weil ich das bei der Vorlesung damals.
Ja, das ist wunderschön. Also ich bin, freue mich sehr, Mitglied einer S2-Leitlinien-Kommission zu sein, die an der Frage der Freiverantwortlichkeit beim assistierten Suizid, also wie umgehen mit der Frage nach ärztlich assistierten Suizid, das wird eine ärztliche Leitlinie, und da ist der Zentralpunkt die Freiverantwortlichkeit. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, es soll doch endlich mal der Gesetzgeber sagen, was freiverantwortlich ist. Das ist keine Aufgabe des Gesetzgebers, das ist letztendlich Aufgabe eines Fachmenschen oder Fachfrau, die sich mit dem Thema Freiverantwortlichkeit auskennt. Das muss nicht, aber meistens wird es ein Psychiater, Psychiaterin sein. Das kann alles, was mit P beginnt, so ungefähr sein. Verstehen Sie? Es ist nicht an die Profession Psychiater gebunden. Allerdings sind die Psychiater hier natürlich die ganz großen Beitragsredner. Und also auch in unserer Gruppe, die hier, die jetzt von der Akademie für Ethik in der Medizin ins Leben gerufen wurde, diese S2K-Leitlinie zu machen, sitzt natürlich auch ein sehr netter Psychiater drin. Wir fetzen uns im Bilateral zurzeit schon. Das macht unheimlich Spaß. Das ist alles auf sehr hohem, feinem Niveau, geht nicht nach außen. Und letztendlich fließt natürlich das Juristische ein, es fließt das Ethische ein, es fließt das Palliativmedizinische ein, das Psychiatrische ein, das Theologische ein. Es soll eine umfassende Leitlinie werden, es wird es auch, die den Ärzten, die Beihilfe leisten wollen, an die Hand gibt, was zu beachten ist. Und da ist die Freiverantwortlichkeit ein Part. Aber es kann nie Aufgabe des Gesetzgebers sein. Also ein Gesetzgeber macht ja auch nicht, wann sie Grippe haben oder ab wie viel Blutdruck sie welches Mittel nehmen müssen. Es ist und bleibt eine ärztliche Definition, wer freiverantwortlich ist. Denn es geht um die Basis der Einwilligungsfähigkeit. Übrigens, das, was im Bundesverfassungsgerichtsurteil drinsteht, ist ja alles nur wieder gekäut, was dem Bundesverfassungsgericht die Sachverständigen erzählt haben. Die Sachverständigen haben gesagt, also wer frei verantwortlich ist, der muss erstmal einwilligungsfähig sein. Der muss erstmal diese mindestens Basis der psychiatrischen Einwilligungsfähigkeit haben. Er muss dann er muss zum Beispiel entscheidungsfähig sein. Ein Einwilligungsfähiger kann ja völlig einwilligungsfähig sein, aber er kann sich nicht entscheiden. Er redet jeden Tag was anderes oder er kann einfach sagen, das entscheid dich halt endlich mal, und er sagt, schafft es nicht, dann ist er auch nicht frei verantwortlich. Das sind so viele Stufen. Es kann niemals vom Gesetzgeber kommen. Das haben sie jetzt endlich kapiert, dass das aus der Ärzteschaft kommen muss, und deswegen wird es eine ärztliche Leitlinie.
Aber es muss ja irgendwann mal definiert werden, weil wenn der Staat, also der Gesetzgeber, mich anklagt, dann muss er auch definiert haben oder mal entschieden haben, was es definiert.
Dann schaut er in die Leitlinie. Das ist ja
okay.
Wenn ich den Arzt verklage, dass er das Knie falsch operiert hat, dann sagt der Richter, boah, ich bin Jurist, da fragt man Sachverständiger und der schaut in die Leitlinie. Also das ist normal. Und also ganz wichtig ist, die Kriterien der Freiverantwortlichkeit werden da drin stehen. Ob der einzelne Suizidwillige freiverantwortlich ist, wird immer auch ein Bewertungsspielraum bleiben. Da gibt es dann natürlich wieder Taktiken. Also suche dir zuerst deinen eigenen Psychiater, dann muss der von der Staatsanwalt gesuchte Psychiater oder von wem auch immer, der muss schon mal dagegen Meinung sein und auch noch den Kollegen in die Pfanne hauen. Also da kommen wieder die anwaltlichen Taktiken rein. Immer schneller sein als der Gegner. Aber es gibt halt Leute, die scheuen, wie der Teufel das Weihwasser, obwohl sie nachher finanziell vielleicht auch vom Sterben des Personen durchaus finanziell begünstigt sind. Scheuen sie vielleicht 2.000-3.000 Euro für ein sachverständiges Gutachten. Die DGHS übrigens macht sachverständige Gutachten zusätzlich bei allen fraglichen Fällen, das ist völlig korrekt. Sonst kann man ja schlecht die Teams in die Pampa lassen und sagen, macht ihr mal. Und die wissen nicht so ganz genau, ob es hoffentlich frei verantwortlich ist. Es gibt andere Gesellschaften, die machen flächendeckend psychiatrische Gutachten. Dann gibt es wieder psychiatrische Kongresse, die sagen, die psychiatrischen Gutachten der Sterbehilfegesellschaften, die sind alle Mist. Verstehen Sie, da ist ein wahnsinniges, ja, ich bin Jurist. Ich kann nur sagen, hoffentlich werden die Psychiater sich irgendwann auf einen klaren Standard einschießen. Und dann ist immer noch die Frage, wen sie finden.
Wen wird es denn bisher entschieden jetzt in letzter Zeit? Sie sagen, der S2-Linie wird ja erst von Ihnen gerade noch formuliert.
Bisher, es gibt den ärztlichen Standard, gibt es ja im, das war auch ein Kampf von mir. Ich habe immer gesagt, es gibt einen psychiatrischen Standard. Und das, die Psychiater, die haben Wut gespuckt. Haben gesagt, nein, den haben wir eben nicht. Und dann habe ich gesagt, das würde ja dann bedeuten, dass jeder Psychiater bei euch tun und lassen kann, was er will. Also entweder gibt es einen Standard oder ich bin völlig frei. Das geht ja nicht. Natürlich gibt es einen Standard. Wir werden doch in den ganzen Behandlungsfehlerfällen, wird jeder Gutachter gefragt, hat der Arzt im Rahmen des Standards gehandelt? Wenn da einer sagen würde, es gibt keinen Standard, wird der Richter sagen, das können Sie mir doch nicht erzählen, dass ein Arztberuf keinen Standard hat. Und dann, wenn die sagen, ja, ist ganz breit, dann sagen wir, okay, wo ist das Problem? Dann ist er halt ganz breit. Dann ist die Frage, hat er innerhalb der Bandbreite gehandelt? Dieser Standard kann ja breit sein und zurzeit ist er wahrscheinlich entsetzlich breit. Was aber wiederum die Suizidhelfer schützt. Denn ich muss Ihnen ja nachher als Staatsanwalt beweisen, dass Sie diese riesen Bandbreite verlassen haben. Und das ist ja viel schwerer als bei der Knie- oder der Knieoperation, wenn die Prothese verkehrt rum eingesetzt ist oder sowas. Da ist der Standard so dünn und daneben ist rechts und links Behandlungsfehler. Also das, was zurzeit ist, ist nicht sehr befriedigend. Das ist die Uneinigkeit der ganzen Psychiatrie. Es schützt aber die Suizidhelfer. Denn nachträglich müsste ich Ihnen ja beweisen, der Patient war nicht, also als Staatsanwalt, der war nicht entscheidungsfähig. Und dann sagen Sie, Moment, wir haben erstens nur ein Gutachten, dann geht's schon gar nicht. Und zweitens, die Bandbreite ist ja ganz groß. Und vor allem posthum hat der gerichtliche Sachverständige ja nur noch einen Toten. Er kann ja nicht mehr evaluieren.
Also, das stimmt, ja. Das ist sicher ein bisschen schwer.
Die Dame. Es hilft aber auch den Schwerbedingungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ja Tumorerkrankung im finalen Stadium und werden, es wird Ihnen auferlegt, dass Sie vorher noch psychiatrisches Gutachten haben.
Das hilft den Sterbewilligen, wenn sie eins bekommen.
Nein.
Ach so, ja, dann habe ich sie richtig.
Das hilft den Sterbewilligen, wenn sie es nicht brauchen. Wenn
ja.
Wenn eben kein Gesetzgeber oder keine Hürden da aufgelegt
werden,
für die eben selbst. Man muss ja davon ausgehen, dass die Leute in erster Linie, Sie haben es ja von uns gesagt, es wird ja von unserem Rechtsstaat, geht man ja davon aus, dass man einwilligungsfähig ist, bis zum Beweis des Gegenteils.
Ja, aber man muss genau hinschauen, weil nach den Erhebungen des Bundesverfassungsgerichts, ich war ja selbst dabei, die ganzen Sachverständigen gesagt haben, wir können uns so ungefähr so als Arbeitshypothese einigen, von 100, die sich das Leben nehmen wollen, sind 90 eben nicht frei verantwortlich. Und das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Es geht um die 10. Und die müssen sorgfältig festgestellt werden. Und dazu brauchen wir eine, ja, wie gesagt, wir sitzen ja in der Leitlinie auch beisammen. Also ich sage es jetzt mal, es gibt Psychiater, die hätten gerne, dass jeder Suizidwillige vorher 2 Wochen in einer Psychiatrie sich untersuchen lässt. Weil dann haben diese Psychiater natürlich die Argumentation, damit kriegen wir eigentlich auch noch die letzte Störung raus. Und dann kommt aber der Jurist und sagt, wir haben aber auch noch einen verfassungsmäßig orientierten Rechtsstaat und der hat das Wichtigste eben auch die Freiheit der Menschen. Und einer, der sich das Leben nehmen will, hat also 2 Dinge, das was für ihn spricht. Kraft Verfassung ist er frei verantwortlich bis zum Beweis des Gegenteils. Was mit 9 zu 10 leider gegen ihn spricht, dass er sich nun ausgerechnet das Leben nehmen will. Also müssen wir da genauer hinschauen. Und dann können wir nicht ein Prozedere ins Gesetz schreiben. Und unsere Leitlinie wird sicher, für wenn nicht jemals ein Gesetz kommt, werden die da genau hinschauen. Wir können nicht ein Prozedere vorschlagen, was auf psychiatrisch 100% geht. Das ist auch, wenn der Psychiater immer so begeistert sagt, wie er 100% rauskriegt, dann kann ich als Jurist ja nicht dagegen, aber ich kann sagen, es ist sehr schön, aber das können Sie nicht als Prozedere allen vorschreiben. Denn dann müsste jeder Suizidwillige zum Psychiater und am besten zu einem. Und das ist halt, verstehen Sie, dieses Bemühen, dieser Psychiater, der hat nichts anderes im Sinn, als die Leute vor dem Suizid zu bewahren. Und er hat ja auch eine Erfahrung, die sehr in eine Richtung geht. Das muss man auch verstehen. Ja.
S2K heißt ja Konsens. Könnte man nicht auch ausländische Evidenzen einbeziehen oder wird es gemacht?
Da bin ich nicht so gut. Da müssen Sie die hohen Herrschaften dieser Leitlinie fragen. So, also da, ich bin schon froh, dass ich dabei bin. Die Dame noch.
Gut, die Zeit war damals noch nicht reif, aber Hattigall war ein Vorreiter. Und wenn man denkt, wie sehr man auf ihn rumgetrampelt hat, ist das man heute noch nicht.
Naja,
Hackethal, helfen Sie uns weiter.
Hackethal war der berühmte Ärztekritiker und Chirurg und Krebsarzt, der irgendwo am Klinik am Bad Wiessee oder sowas, da wo die Kliniken mit den goldenen Zäunen alle sind. Der hat da also Krebstherapie gemacht und alternativ. Und dann hat er also irgendwann auch gesagt, man muss denen, wo es gar nicht mehr geht, beim Sterben helfen. Und hat einer Frau ganz lupenrein zum Suizid geholfen. Die arme Frau hatte ganz grässliche Sache und musste dann tatsächlich selber das Medikament nehmen. Hat sie auch, wurde damals auch gefilmt und war alles tadellos. Und Hackethal hat gemeint, er darf nicht mal erreichbar sein, muss weit weg sein, alles noch so altes Recht, ist ja alles schon uralt. Und da ist er eben, wir dürfen es nicht vergessen, er war so ein Vorreiter, der ist genauso angeklagt worden, der hat noch ein bisschen besser gehabt als ich. Der ist nämlich nicht zum Verfahren gekommen. Da ist vom Oberlandesgericht München das Verfahren als eingestellt worden, weil er offensichtlich richtig gehandelt hat. Ein tolles Oberlandesgerichtsbeschluss führte aber, der stand nicht mal vor Gericht. Die Ärzte sagen, das ist mir völlig wurscht, angeklagt sein ist das Schlimmste, was hinten rauskommt, interessiert mich nicht. Ja, dann müssen Sie Bibliothekar werden, weil Ihr Verhalten kann nur in strafrechtlichen Vorermittlungen geprüft werden. Anders geht es nicht. Und ich wurde immerhin angeklagt und in erster Instanz verurteilt und erst in zweiter freigesprochen. Und jetzt die Ärzte Spittler und Turowski, die 1919 zwei lupenreine Suizide begleitet haben, damit man mal Rechtsprechung bekommt, die wurden sogar gleich freigesprochen. Und dann Staatsanwaltschaft, Revision und beim Bundesgerichtshof gleich nochmal freigesprochen. Damit, wir haben Rechtsprechung, wir haben alles. Es geht nur um die Freiverantwortlichkeit.
Aber warum? Sie haben ja bei Ihrem Fall ja nichts gemacht.
Also Sie waren nicht. Ich war der Täter hinter dem Täter. Ich habe die Durchschneiden, ich hatte die Verantwortung, ich war der Täter. Es ist so, wie wenn ein Kommandant sagt, er schießt den im Krieg, dann ist er halt auch der Täter. Ich habe gesagt, schneiden Sie die Sonne durch. Und die haben die Sonne durchgeschnitten.
Ja, wenn ich jetzt so im Freundeskreis so beiläufig sage, mein Gott, ich schneide die Sonne durch, dann ist dort der Käse gegessen. Weil ich das so beiläufig halt einfach mal erwähnen würde, dann war die angeklagt.
Ja, wenn es der Staatsanwaltschaft erfährt, dass sie die Sonne durchgeschnitten haben und die Oma nachher gestorben ist, werden sie schon angeklagt.
Nein, ich habe sie ja durchschnitten, sondern man sagt es halt so, also wenn du das ändern willst, dann musst du halt das durchschneiden. Gib halt dem Kind den Tipp. Oder die.
Nein, es geht ja darum, Leute, die das nicht mehr selber können.
Ja.
Da muss ja jemand anderer durchschneiden.
Und das ist schon klar, das soweit habe ich schon verstanden. Und Sie haben ja.
Ja, aber der ist doch dann Täter.
Der schneidet ja.
Ja. Ja, und wenn ich das anordne, bin ich nach dem Recht auch Täter. Wäre noch schöner.
Ja,
ich gebe dem Mandanten einen Rat und sage, ich war es nicht. Und der Mandant geht ins Gefängnis. Das geht natürlich nicht.
Also da gehen Sie schon mit.
Ich? Also, ja. Die Frau Glor, die mit mir das Buch zusammengeschrieben hat, die Tochter, die ist ja in der ersten Instanz mit der kuriosen Idee freigesprochen worden. Der Rechtsanwalt ist der Täter, der Rechtsanwalt ist völlig falsch gelegen, aber die Tochter konnte es nicht kapieren, weil die ist ja auf diesen Rechtsanwalt reingefallen. Und da können Sie sich vorstellen, wie sich eine intelligente Frau gefreut hat, dass man sie als Dümmchen freigesprochen hat. Und da hat der Generalbundesanwalt in Karlsruhe dann für mich den Freispruch plädiert, aber sie war ja schon freigesprochen. Sie saß in der ersten Reihe und konnte gegen dieses unsinnigen Freispruch vom Inhalt nichts machen. Und dann sagte der Generalbundesanwalt, und diesen Antrag auf Freispruch von Herrn Putz, den stelle ich auch in Ihrem Sinne, Frau Glor, weil Ihr Urteil kann in der falschen Begründung nicht mehr revidiert werden. Das war das Tollste, was ich je vom Staatsanwalt gehört habe. Das hätte er nicht sagen müssen. Das hat er gesagt, damit man sagt, die Beurteilung, die Frau sei auf ihren Rechtsanwalt reingeflogen. Die war eine tolle Frau. Die hat das genauso kapiert, dass man die Mutter nicht weiter am Leiden halten darf.
Das verstehe ich schon, aber natürlich ist klar, ich klage nicht gegen den Freispruch.
Man kann nicht gegen einen Freispruch klagen, das ist ja das Problem. Aber wenn der Freispruch so sautum begründet ist, dass ich zu dumm war und es deswegen gemacht habe, ist kein schöner Freispruch.
Ja, das glaube ich. Das möchte ich auch nicht haben. Ne?
Ja, stellen Sie sich vor, bei Ihnen, das wäre
geschäftsschädigend. Aber wenn ich jetzt... Nein, das wäre... In dem Fall wäre es geschäftsfördernd. Also bei uns wäre ein bisschen aufpassen. Aber wenn ich freigesprochen war und sagte, ein Edge-Badge-Richter, ich war es doch, dann hat er Pech gehabt, der Richter, oder?
Und wenn das Urteil in Rechtskraft, oh
Gott. Also, Gott. Das ist schwierig. Nein, lassen Sie es. Solange es noch nicht rechtskräftig ist, würde ich mir selber ins Bein schießen. Gut, weil Sie sagen, Sie haben das Buch geschrieben mit der Frau Gohr.
Ja, die Frau Glor hat so die Teile, wie es dazu kam. Und dann
was geht es in dem Buch? Geht es nur um das Urteil?
Nein, es war so, beide sind wir beim Bundesgerichtshof rausmarschiert. Sie als Zuhörerin, die mich umarmt hat. Und die Presse war voll und wir haben gesagt, habe ich gesagt, ich schreibe ein Buch. Und dann sagt sie, du?
Ich?
Also dann wir beide. Und dann haben wir halt beide das Buch geschrieben. Der persönliche Teil ist von der Frau Glor. Und ich habe etwas gemacht, was mich war recht faszinierend. Sie haben ja im Computer sämtliche Schriftsätze. Und die anderen scannen sie ein und alles. Und dann habe ich das von A bis Z hintereinander gestellt, sodass erstmal alles stimmte. Und alles 1:1 original Wortlaut. Und dann kommt das, was man natürlich ein bisschen kürzen, zusammenfassen musste. Und dann habe ich aber die Originalwortlaute, wo sie am verrücktesten waren, drin gelassen. Und da steht dann zum Beispiel bei der Frage, die haben also die Frau gebettet und ihr dabei den Arm gebrochen, weil die halt mal Osteoporose hatte im Koma. Und dann kam das Gutachten, ob man ihr den Arm abnehmen kann. Während wir kämpfen, dass sie sterben darf, kam das Gutachten, ob man ihr den Arm abnehmen darf. Und wenn Sie das Gutachten im Original lesen, dass der Gutachter dann schreibt, naja, eine Frau ohne Arm, da gibt es zwei Faktoren. Der eine Faktor schaut natürlich nicht so gut aus, aber wenn sie im Geheim ist, dann ist der Aspekt der Eitelkeit wohl nicht mehr. Und dann kann sie ja den Arm auch nicht mehr einsetzen, wenn er nicht mehr da ist. Aber da sie ja sowieso im Koma liegt, braucht sie den nicht. Wenn Sie solche Gutachten lesen, dann sage ich, die muss man, obwohl es verboten ist, veröffentlichen. Und es hat auch dann keiner gekräht, also es hat keine Klagen gegen das Buch gegeben.
Der Fall wird immer spannender, ich merke schon, ja. Okay, falls Sie das interessiert, der Herr Putz hat das Buch dabei, wird es dann auch, er signiert sie denn auch und er verkauft sie denn aber auch. Und ja, er ist Anwalt, die sind nicht so gut betucht.
Ich muss es ja auch selber einkaufen.
Ja, ich weiß, wie das ist, wir haben ja auch Bücher. Ja. Der Einstandspreis ist immer hoch. So, jetzt haben Sie sicher noch der ein oder andere noch eine Frage zu dem Thema. Jetzt haben wir einen Darlehen, Herr Putz, jetzt können Sie nochmal, was Sie gerne wissen möchten.
Ich hoffe, dass das jetzt nicht in die Rechtsberatung geht. Aber ich hatte neulich einen Anruf von einem Pflegeheim, da ist meine Mutter drin, 95 Jahre alt und dement. Sie wollen es unbedingt ins Krankenhaus tun. Ich sage, nein, die Mutter bleibt im Haus.
Soll in welchem Haus? Wo sind Sie?
Im Heim. Ja. Meine Senioren, der sind
ja.
Und habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht. Da gibt es ja Patienten, die voll verfügen wollen. Da hat sie gesagt, ja, aber da steht nichts für Notfall drin. Und der Notfall ist jetzt so, dass er Blut im Urin hat und mal Koma-Patient ist. Da habe ich gesagt, bei 95 Jahren ist das für mich ein Weg zum Sterben und nicht ein Notfall. Da hat sie gesagt, da muss ich ihr aber nur was schreiben. Da habe ich halt drei Sätze dazu geschrieben. Aber habe das als bevollmächtigte Doktor der geschickt. Geworden zu pflegen. Am nächsten Tag wurde es Blut weg. Also, die lebt immer noch. Aber sie war total aufgeregt, weil sie wusste, was sie jetzt von mir will. Und ich sage, die Frau bleibt im Heim. Sie geht mir nicht mehr ins Krankenhaus.
Also, es ist interessant, da diskutiert eine Tochter und eine Dame vom Heim über den Willen der Patientin, wobei natürlich nur die Tochter dazu verpflichtet ist, haben sie aber die Tochter sehr schön darauf hingewiesen. Und das Ganze ist und bleibt eine ärztliche Entscheidung und die ist offensichtlich nicht ärztlich getroffen worden. Also es geht vor.
Weil da geht es um den Notfall.
Also, es ist erst einmal, ja, ich weiß nicht, wenn Sie solche Entscheidungen in Zukunft treffen und dann einmal jemand stirbt, weil er nicht in die Klinik kommt, schaut es auch nicht so gut aus. Also es ist schon. Also ich sage einfach mal, die sauberere Lösung wäre, dass man da einen Arzt mit einbezieht und der sagt, nee, die Frau bleibt im Heim. Erstens sieht man ja daran, dass sie überlebt hat, dass es jetzt keine finale Situation war, hätte die Patientenverfügung wahrscheinlich auch gar nicht gepasst.
Ja, Sie haben gesagt, diese Patientenverfügung gilt nicht im Notfall.
Ja, dann ist es gelten ja sowieso, Patientenverfügungen gelten so gut wie nie im Notfall, weil die ja alle einleiten, wenn nach ärztlicher Einschätzung mindestens zweier mich behandelnder Ärzte aller wahrscheinlich nach unumkehrbar feststeht, das bla 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 bla. Und das steht nie im Notfall fest.
Aber da kann denn jemand nie sterben?
Also nee. Es gelingt den meisten noch.
Ich verstehe, was Sie meinen. Also es ist schon klar.
Sie haben inhaltlich wahrscheinlich genau das Richtige getan. Ich kann nur vor so einem Publikum nicht unbedingt sagen, dass das sinnvoll ist, wenn das Heim sagt, die geht nicht ins Krankenhaus. Das ist aber mutig und richtig gelaufen. Ich hätte den Arzt beigezogen, hätte ihn wenigstens angerufen. Telefonnotiz, Rücksprache mit Dr. So und so Hausarzt, der sagt, das ist in Ordnung, dass die Frau da bleibt und sie sind aus dem Schneider.
Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch. Entscheidet das nicht,
Arzt berät nur. Und die Entscheidung erfährt der Vollmächtige.
Ja, aber der Arzt war ja nicht da. Also was soll die Tochter entscheiden? Ja,
ich wollte nur sagen, als Sie gesagt haben, jetzt müsste der Arzt entscheiden eigentlich.
Der Arzt kennt doch hoffentlich die Patientenverfügung und dann kann er sagen, was hat die Blut im Urin und so, das ist ja noch lange keine finale Situation, können wir die finden. Das schauen wir uns jetzt nochmal ein paar Tage an und in Patientenverfügung können Sie es vergessen, ich kenne die Patientenverfügung von der Frau und so weiter. Es hätte auf jeden Fall was gebracht, vor allem eine juristische Absicherung. Sie fragen einen Rechtsanwalt, das ist ja der Unterschied. Wir müssen dann den Kopf hinhalten, dass das alles richtig ist und dass die Leute nachher keine Schwierigkeiten haben.
Die Tochter hätte jetzt eine Absicherung, sich den Rat des Arztes
einholen sollen. Des Arztes?
Des Arztes.
Ja, sicher. Also bevor, wenn ich mich entscheide, meine Mutter hat einen Befund und es heißt, der eine sagt so und der andere sagt so, dann ist der Arzt gefragt.
Ja. Also die Heimleitung hat gesagt, sie braucht ja eine rechtliche Absicherung. Der Heimleitung ging es um die rechtliche Absicherung.
Ja, das ist klar, die wollen sich immer sicher gehen. Aber verstehen Sie, dass die von sich aus nicht einen Arzt dazu gezogen haben? Das ist. Aber Sie haben ja alles richtig gemacht. Das ist doch schon mal...
Wenn Sie alles richtig machen, dann ist es wurscht, wer Sie sind. Der Fall Putz, da hat ein Rechtsanwalt eine Sonde durchgeschnitten. Es war eine heiße Diskussion, ob das ein Rechtsanwalt darf. Und meine Argumentation ist immer, auch wenn es der Hausmeister macht, kommt es nur darauf an, wer es richtig macht. Wenn der Chefarzt falsch operiert, dann ist er dran. Und wenn der Hausmeister richtig operiert, passiert nichts. Es ist das banalste Medizinrecht und überhaupt Recht. Wenn ich was richtig mache, kann man doch nicht sagen, Sie haben es schon richtig gemacht, aber Sie hätten Arzt sein müssen. Dann sagt man, wenn uns.
Wie stehen Sie zum Fall Gerhard Postel?
Gerhard Postel? Der Fall Gerhard Postel?
Das war ein Postbote, der jahrelang als Psychiater gearbeitet hat, ohne was an Operationen gab zu haben.
Welcher Postbote ist nicht Psychiater? Also.
Ja, da brauche ich glaube ich nicht antworten.
Aber noch kurz zu Ihrem Fall. Wir hatten hier schon mal in der Talkrunde einen Notarzt. Und da kam auch die Frage auf, wenn Sie jetzt kommen zu mir als Notarzt, schauen Sie sich mal Patientenverfügung an. Dann sagt der Notarzt, die interessiert mich in dem Fall nicht. Ich bin als Notarzt da, es ist ein Notfall, den behandle ich. Was mit Ihnen das schon mal später passiert oder nachher, ist in diesem Fall erst einmal egal. Und ich glaube, in die Richtung geht es auch bei Ihrem im Fall, dass die jetzt in dem Moment noch gar nicht so...
Also wenn Sie einen Notarzt geholt hätte, dann kann ich mir durchaus denken, dass der Notarzt sagt, also die Festlegung Blut im Urin bei einer Makomar-Patientin und so weiter, das ist mir zu heiß, ich nehme die mit. Das können Sie dem Notarzt auch nicht übel nehmen. Also noch einmal sehr deutlich, Patientenverfügungen der normalen Art, also wir nennen sie inzwischen Standardpatientenverfügungen, die also so halbwegs gesunde Leute haben, wo man nicht weiß, was kommt, die gelten in aller Regel nicht im Notfall. Weil es fehlt im Notfall an der Feststellung, dass nach aller Wahrscheinlichkeit nach eine Verbesserung nicht mehr und so weiter und so weiter. Die sind auch nicht für den Notfall geschrieben. Sie können Notfallverfügungen machen, da wird es aber schwierig. Erstens sollten Sie sich auf die Brust tätowieren, weil das Erste, was der Notarzt macht, der reißt Ihnen die Bluse auf, um den Defi anzusetzen. Und da steht dann, do not resuscitate, zu Deutsch keine Wiederbelebung. So, und da schauen wir in allen Ärzteschulungen, jetzt können Sie beides machen und es wird Ihnen nichts geschehen, weil es eine völlige Überforderung des Arztes ist. Wenn er sagt, ich halte es nicht aus, wenn jetzt noch lang wartet, der nicht mehr reanimiert, dann macht bumm und der ist wieder da, kann er verklagt werden und wird nie bestraft werden. Weil wie soll er denn das alles prüfen? Also diese Notfälle kann man, was zum Beispiel sinnvoll ist, Sie sind als Patient, ein Koronarpatient, der schon ziemlich viel Schlimmes erlebt hat und Sie sagen, noch einmal irgendeine koronare Intervention, auf keinen Fall. Ich lebe hier im geschlossenen, vernünftigen Umfeld, in der Seniorenresidenz, Halleluja. Und da wird jetzt organisiert, dass es der Arzt weiß, der gibt es in der Dokumentation. Wir haben das zum Beispiel ganz toll mal gemacht bei einem blinden Rechtsanwalt, das weiß ich nicht, der war 95 Jahre und wurde reanimiert. Das will ich nie wieder erleben. Und dann hing das in Zetteln an der Tür und die Patientenverfügung vergrößert. Und es wusste die Heimleitung Bescheid und die Pflegedienstleitung von der Station und alle wussten Bescheid. Dann können Sie eine besondere Notfallsituation auch erfassen. Das ist selten. Wenn Sie eine Vorerkrankung haben, wo man sagt, es könnte zu der Notfallsituation kommen, dann unbedingt. Das muss der Arzt wissen, dass er sagt, Sie müssen sich jetzt schon überlegen, das kann ja nachher wieder passieren oder es ist Ihnen noch nicht passiert, aber das und das und das kann Ihnen passieren. Mhm. Und Sie wollen das genau in der Situation, bei Ihrer Krankheit und das nicht passiert, dann müssen Sie eine ganz andere Patientenverfügung machen. Aber wirklich eine ganz andere. Und dann ist die auch in der Regel mit dem Arzt zusammen verfasst und von beiden unterschrieben. Und dann kommt der Notarzt und sagt, dann gebe ich ihm nur noch was Schmerzlinderndes, dann lass man gehen. Dann können Sie einen Notarzt holen und sagen, halt, nicht mitnehmen, aber bitte sedieren oder was, damit der uns jetzt nicht leidet. Haben wir auch gemacht, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit Palliativstationen. Mhm.
Gut.
Die Dame?
Also ich habe da einen Fall, und zwar geht es um meine Mutter, die war 93 Jahre alt, hatte Krampfanfälle. Ich habe den Notarzt gerufen, der kam, hat sie untersucht, hat ihr was gespritzt und hat gesagt, eigentlich müssten wir es mit ins Krankenhaus nehmen. Also, aber meine Mutter will nicht ins Krankenhaus. Sie hat eine Patientenverfügung gehabt. Ne? Dann sagt, gut, dann lassen wir es hier. Er schätzt sowieso, dass es nicht mehr lang dauert. Er rechnet damit, dass es zum Tode führt, weil sie war schwer krank, bedrängt, also wirklich, sie haben schon gedacht, war denn das eigentlich als Stirb? Und hat sie da gelassen. Dann hat meine Mutter, war bewusstlos, vielleicht in einem Dorf oder manchmal noch so oder länger, und ist wieder aufgewacht und dann ging es ihr wieder gut. Und das war 7-mal.
Also, ihre Mutter eine Katze? Nein. Ne? Das glaube ich Ihnen natürlich, das ist ja.
Und da hat man dann damals an guten Schatz mal ein Palliativ gegeben, um mich zu erholen. Weil das war so eine psychische Belastung. Ich bin tatsächlich immer am Bett gesessen und habe gesagt, lieber Gott, lass ich gehen. Das kann man nicht mehr mit anschauen. Und beim 7. Mal habe ich keinen Notarzt mehr gerufen. Hat nur die Pflegeschwester kam, die haben es so sauber gemacht und mich ins Bett und ich habe die Hausärztin angerufen. Die hat mir versprochen, es kommt wieder. Und dann ist meine Mutter verstorben und da war ich nicht dabei, weil ich über bin in die Küche und habe was zu essen gemacht.
Na, vielleicht wollte ja auch alleine gehen. Ne?
Ja. Aber die Notärzte haben wirklich immer so reagiert, wir haben ja respektierendes und jetzt
steht es ja zu Ende. Ist ja auch richtig. Also noch einmal, es gibt ja Leute, die, ich dachte schon, es kommt was anderes. Es gibt ja Leute, die argumentieren und wenn diese blöde Patientenverfügung umgesetzt worden wäre, dann war mein Vater heute tot und jetzt ist er quietschfidel und freut sich, Patientenverfügungen sind einfach das Dümmste, was es gibt. Das ist halt, das Risiko einer Patientenverfügung geht in alle Richtungen. Bitte, das müssen Sie wissen. Patientenverfügung ist nicht das 100% geht nicht. Und natürlich kann es passieren, da gibt es auch einen Arzt in Amerika, der geht damit hausieren, dass er eben reanimiert wurde unter Missachtung seiner Patientenverfügung. Und heute lebt er fröhlich und sagt, Gott sei Dank haben die meine Patientenverfügung missachtet. Und er ruft alle Leute dazu auf, diesen Schmarrn nicht zu machen. Da kann ich nur sagen, wenn Sie Patientenverfügung machen, müssen Sie wissen, dass Sie sowas kalkulativ ausschließen. Da werden Sie halt nicht reanimiert, dann sind Sie tot. Daher noch einmal etwas deutlich gesagt, Patientenverfügung wirkt tödlich. Wenn Sie sagen, ja, aber sind da doch einige wieder aufgewacht? Und sagen, das müssen Sie sich überlegen. Ich kann Ihnen ja nicht widersprechen. Also Sie müssen sich das überlegen, ob Sie diese Restchance von 1 zu irgendwas haben wollen. Und wenn Sie sagen, oh, eigentlich schon. Ich weiß noch, wenn meine erste Schwiegermutter, das war fantastisch, wie lange ich mit der über Patientenverfügung diskutiert habe. Und dann war sie im Heim mit 93. Und dann habe ich gesagt, was ist denn, wenn es um Reanimation geht? Dann muss ich mir überlegen. Und nicht immer bei Kaffee und Kuchen, bitte. Und so. Und dann habe ich sie wieder immer bei Kaffee und Kuchen. Weil meine damalige Frau, die hätte sie ja nicht sterben lassen oder irgendwas. Ich wurde ja als der Rechtsanwalt beauftragt. Und ich sollte sie dann sterben lassen, hat dann die Frau am Hals. Und dann hat sie irgendwann gesagt, bei der Frage der Wiederbelebung, das fand ich so herrlich, alte Berlinerin. Ja, wenn ich tot bin, nicht.
Ja, da muss ich sich überlegen. Also man kann vorsorgen mit einer Patientenverfügung, wenn man auf ganz Nummer sicher gehen will, dass irgendwo alles gemacht wird, dann muss man die halt lassen oder verstecken, dass keiner findet. Ne? Aber das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja, also erst schreiben und dann verstecken macht keinen Sinn. Vorsicht vor Verstecken. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, es wird nach dem Bündnis Patientensicherheit, das ist eine ärztliche Einrichtung, die wird heute angewandt wie ein Standard, bei Aufnahme eines Patientin, Herrgott, das ist gendern, lasse ich, sonst sitzt man um 1 Uhr noch da, wird dann gefragt, erstens gibt es einen Bevollmächtigten, ja, der Herr Rassau, Telefon und so weiter, dann weiß ich als Klinik, wo ich anrufen muss. Zweitens gibt es eine Patientenverfügung, ja oder nein. Da wird nicht gefragt, und was steht da drin? Dann sage ich, oh, ist doch so schlimm, das können Sie nicht bei Aufnahme machen. Und dieser kleine Trick hilft darüber hinweg, dass Patientenverfügungen unterdrückt werden. Denn wenn die Mutter dann immer schlechter beieinander ist und dann sagt man, ja, aber wenn wir jetzt die Patientenverfügung vorlegen, das ist ja das Todesurteil, dann das, willst du die vorlegen? Also da sagt der Bruder, na, das können wir echt nicht machen. Komm, das weiß ja keiner. Und dann kommen sie irgendwann in die Klinik und sagen, ihre Mutter hat eine Patientenverfügung, können Sie uns die mal bitte geben? Ja, die hat es selber angegeben. Das ist natürlich trickreich, denn Patientenverfügungen zu unterschlagen ist ein perfektes Mittel, Körperverletzung zu begehen. Okay. Denn vergessen Sie nicht, dass weiter Lebenerhaltung ist Körperverletzung, und zwar schwere, da sie mittels eines Geräts, also es ist so heftiges Strafdelikt. Und ich habe immer gesagt, bevor da nicht zum ersten Mal Strafurteil, aber Zivilurteil genügt, und wir haben Europäischer Gerichtshof für eine tapfere Spanierin, hat die in Spanien geklagt, weil sie hat Blut als Zeugin Jehova bekommen, ist eine Körperverletzung. In Spanien hat so alle Instanzen haben gesagt, das ist zwar bei uns verboten, aber da verurteilen wir doch keinen dafür. Und dann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, das ist Körperverletzung, dafür kriegt sie Schmerzensgeld und Schadensersatz. Makabererweise die Lebende. Ja, und wenn sie die Infusion bekommen hätte und wäre dann trotzdem gestorben, dann können es die Erben machen. Also man sollte, als Arzt kann man heute nicht mehr sagen, wie leider von vielen Anwaltskollegen immer gesagt wurde, machen Sie mal Lebensverlängerung. Da ist noch nie einer, verurteilt worden. Das ist vorbei. Gott sei Dank.
Ja. Brennt Ihnen noch was auf der Seele, auf dem Herzen, Sie wissen möchten? Nee, Sie haben alle Hunger, es ist Sonntag, Sie wollen ja Schäufele.
Du musst raus, du musst zu den Büchern. Ne?
Also, wenn Sie sich für das Buch interessieren, der Herr Putz ist noch außen. Herr Putz, ich sage Dankeschön, und weil Sie ja in Kärnten leben und also aus München kommen, aber wir hier in Fürth sind und in Franken, habe ich ein kleines Geschenk für Sie, also klein ist es gar nicht, damit Sie uns nicht verdursten. Oh. Aber hier, unser grüner Bier, mal ein bisschen für daheim.
Was ist denn das, ein obergäriges? Das ist
Naturtrübes.
Naturtrübes,
grüner Bier. Ah. Ein altes Rezept aus Fürth von unserer Brauerei. Das gibt es exklusiv nur bei uns im Grüner Brauhaus. Und jetzt haben Sie ja auch eine Flasche. Die dürfen Sie danach auch behalten. Das kann man mal als Urne verwenden. Oder was auch immer. Ich habe sogar eine Tüte dafür.
Das wäre es doch echt eisgekühlt, ja. Noch dazu.
Fantastisch. Ja, natürlich frisch aus dem Kühlschrank. Dann sage ich Dankeschön, Herr Putz. Schön, dass Sie da waren.
Sie kriegen noch ein Buch von mir.
Ja.
Und?
Dankeschön. Liebe Gäste, nehmen Sie den Flyer mit. Beim nächsten Mal am 13. April haben wir den Chris Krömer da, falls Sie sich erinnern, mit seiner Oma Lisbeth, die er lange gefilmt hat und auf TikTok und in Social Medias gepostet hat. Netter junger Mann, sein Vater ist Bürgermeister in Stein. Haben wir wahrscheinlich hier, und wenn die Nachfrage groß ist, gehen wir damit in die Komödie. Nur schon mal zur Information, melden Sie sich baldmöglichst an. So, Dankeschön, jetzt hier noch das Geschenk.
Vielen Dank, Martin, dass du unsere Gäste immer mit ganz viel Humor hier durchführst. Es war wirklich toll, dass wir sehr dankbar.
Danke.
Herr Putz, vielen Dank, dass Sie extra nach Fürth gekommen sind, für uns eine kleine Aufmerksamkeit.
Oh, das ist ja.
Dankeschön vom Hospizverein.
Das ist sehr süß.
Dankeschön.
Vielen Dank. Wir sind sehr dankbar, dass
Danke,
Sie heute
ganz herzlich.
Haben.
Dankeschön.
Ich kenne es.